nahe der Hackes dabei. Schuh, 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 und das spricht für euch zwei. Mit Daniel und Hauke über dies und das, das macht auch manchmal Spaß.
Und ich musste sagen, warum. Das war, die saß halt vor mir und war so, sie wollen also aus der Kirche austreten. Ich weiß, wie alt war die, Mitte 50 bestimmt schon. Und ich so, ja, das wäre schön, wenn das gehen würde. Ja, warum wollen sie denn aussteigen? Ich so, warum möchten sie das denn wissen? Ich so, So, die sagen, naja, sie müssen halt schon einen Grund sagen. Ich so, was? Ja, sie müssen halt einen Grund sagen. Ich so, ich glaub nicht, oh Gott, reicht das aus? Ja, das reicht schon aus. Ich so,
was, okay. Das war's?
So, was? Was soll das denn?
Das reicht?
Ja, das reicht.
Ich glaube nicht an Gott. Okay, ja, alles klar. Ja. Dann kommt der große Stempel und dann wird gesagt, okay, sie sind nicht mehr in der Kirche.
Genau, dann kommt der große Stempel.
Bist du noch in der Kirche, Malte?
Nee, ich bin vor 12 Jahren, als ich das erste Mal Geld verdient habe, direkt ausgetreten.
Glaubst du auch nicht an Gott?
Sind wir schon drauf?
Nee.
Doch.
Nein.
Doch.
Also, hä? Da fangen wir denn so an?
Wir fangen schon immer so an manchmal. Also nicht, ich manchmal, gut, dass du unseren eigenen Podcast manchmal nicht hörst, weißt du? Es gibt Teile, die nehme ich halt einfach, die packe ich am Anfang vor dem Song halt hin.
Okay.
Und dann geht's halt erst richtig los. Dann würde ich nämlich sagen, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between, wir haben Hasta Colada. Du möchtest nochmal sagen, dass du nicht aus der Kirche ausgetreten
doch,
bist?
Doch, dann möchte ich aber sagen, dass ich doch an Gott glaube.
Wenn das jetzt aufgezeichnet wird.
Jetzt aufgezeichnet wird.
Ja, wir müssen jetzt ja halt so diesen Trumpismus.
Ja, darum sage ich das ja. Ich habe
Trumpismus.
Angst.
Wir haben jetzt seit letzter Woche haben wir eigentlich Angst, dass egal was wir gerade im Podcast sagen, irgendwo in irgendeinem kleinen Haus in Texas da Leute mit großen Kopfhörern sitzen und alles abhören, was in Deutschland gesprochen wird. Und Daniel hat Angst vor Trump.
Ja. Ja,
Trumpismus.
Gerade dann soll man noch diese Sachen sagen, oder? Wenn wir jetzt, wenn uns jetzt schon zugehört wird, dann sollten wir auch mal sagen, wann wir glauben.
Irgendwann. Lohnt mich.
Ich glaube an Folge 249 am
30.01.
Am 30.01.2025. Ihr hört Astra Colada und wie ihr gerade gehört habt, sind wir nicht allein. Wir haben heute dabei am dritten Mikrofon unseren sehr verehrten Gast und das ist heute Malte Huck. Mir wurde angepriesen, dass du ein erfolgreicher Bassist warst oder bist.
Stimmt, das hat uns gerade das Internet erzählt.
Das hat das Internet. Ist erfolgreicher Bassist bei Animal Kantareit gewesen.
Aha.
Und da habe ich, also no shaming, aber es war dieses erfolgreicher. Gibt es halt auch einen unerfolgreichen Bassisten bei Animal Kantareit?
Genau, das haben wir uns nämlich gefragt.
Ach so, quasi in diesem Konstrukt man unerfolgreich sein kann.
Ja, genau.
Wer würde denn schreiben? Wer würde denn schreiben? Ja, war unerfolgreicher Bassist bei Animal Kantareit.
Da müsste man schon sich irgendwie sehr genau auseinandersetzen mit den Basslinien und was die beigetragen haben zu den Songs und was nicht.
Ist es okay für dich, wenn man dich gleich darauf anspricht, dass du ehemaliger erfolgreicher Bassist bei Animal Kantareit gewesen bist?
Das ist in dem Setting, in dem wir sind, vollkommen okay. Also das ist ja in einem Interview-Setting, bin ich ja darauf vorbereitet. Im Alltag gibt es so Sachen, über die ich lieber rede. Das ist ja 5 Jahre her.
Dass du ausgestiegen bist?
Genau, das ist ja so, wenn dich jetzt jemand anspricht auf was 5 Jahre her ist im Alltag, ist man ja so ein bisschen, ja, können wir drüber reden, aber das hat für mich jetzt nicht mehr die Relevanz, die es für dich anscheinend hat.
Ich bekomme ja auch manchmal so Texte von den Personen, die bei uns zu Gast sind und da wird ja auch drin geschrieben, so, was interessant, worüber kann man halt reden?
Ja.
So, und es ist halt dieses, der war mal früher Bassist bei Animal Kantareit. Jetzt ist halt, da habe ich kurz nachgedacht, aber es heißt ja nicht Animal Kantareit Huck oder Anne Huck Kantareit Mai oder, also das heißt, du bist irgendwann einfach so reingerutscht in dieses ganze Konstrukt dieser eigentlich wahrlich großen Band. Obwohl, für mich fühlt es sich nicht mehr an. Ist es noch, Daniel, ist das noch eine große Band?
Für mich, ja.
Ja?
Ja. Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, warum. Es ist halt immer nur so, Ewigkeiten nichts gemacht, jetzt spielen sie wieder Festivals und ich weiß, dass es auf diesen Festivals bumsvoll sein wird, wenn die spielen.
Hm.
So. Also für mich war das immer eine große Band.
Du hast ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass du nicht von Anfang an dabei warst.
Genau, du kennst sie ja länger als ich.
So persönlich, Daniel.
Überhaupt Daniel, nicht, auch nicht.
Nicht nur persönlich, sondern auch generell. Ich wusste 2012 nicht, wer an Animal Kantareit ist.
Ach Quatsch, echt?
Ja.
Krass. Du bist dann, warte mal, 2012, wann bist du reingekommen?
2014.
2014,
zwei Und ich wusste auch erst 2014, wer das ist.
Also ich weiß noch, dass damals irgendwie kam diese Bewerbung halt, also um das mal aufzudröseln, Annemar Kantereit haben zweimal in der Astra-Stube gespielt, 2012 oder 2013, zwei Termine hintereinander. Und ich weiß noch, dass wir damals diese Bandbewerbung bekommen haben. Und ich kann nicht mal sagen, ich glaube nicht, dass die da schon reguläres Booking hatten. Ich glaube, es kam von der Band selber.
Hatten sie nicht.
Nee, ich meine auch, dass das von der Band selber kam. Und wir haben uns das angehört. Und ich weiß noch, wo wir da gesessen haben, Bruno Thiel und ich. Und ich weiß auch, kann dir auch nicht sagen, welcher Song das war. Und dann fing dieser Song an. Und das war erst so, ja, Gitarre, okay. Und dann fing Enninger halt irgendwie an zu singen. Und alle in diesem Raum so, okay, Alter, was zum Geier ist das denn? Die haben wir natürlich sofort gebucht. Und die Konzerte waren auch innerhalb von, ich glaube, nicht mal 3 Tagen ausverkauft. So, das war schon irre. Und die kannte eigentlich keiner, gefühlt. Aber die war gut.
Ja, ich habe die schon irgendwie, schon als YouTube noch das damalige Instagram gewesen ist, so war, wurde es dann so rumgeschickt. Hast du gesehen, der junge Typ mit der tiefen Stimme? Mhm. So, das ist also der junge Typ mit der tiefen Stimme. Unabhängig davon. Also du bist denn gefragt worden, wie kommt man denn in dieses Konstrukt halt rein? Weil 2014 war doch schon groß. Oder?
2014 war das Größte, was ich da bis dahin, wo ich Teil von war, aber es war noch ziemlich am Anfang, also es war noch vor dem ersten richtigen Release quasi.
Ach, war das vor der EP?
Genau, die EP kam Ende 2014 raus.
Und da warst du aber schon Teil von?
Genau, also ab 2014 August erstes Konzert gespielt und ab dann war ich Teil davon. Aber das würde mich interessieren, weil du gerade auch gesagt hast, das ist für dich eine große Band. Ja. Meinst du damit, für dich ist das emotional eine große Band? Nee,
überhaupt nicht. Okay. Also gar nicht. Also emotional, also textlich gibt mir Annemar Kantereit gar nichts, muss ich sagen. Ich finde ein paar Songs cool. Das sind halt, wo ich denke, also ich finde die schnelleren Songs besser als die langsamen Songs. Und ich finde aktuell, wann habe ich das letzte Mal gesehen? War das vor 2 Jahren? Open Flair, glaube ich. Ja, ich glaube vor 3 Jahren, da waren wir mit Großstadtgeflüster, haben auf der einen Bühne gespielt und Annemar Kantereit war ein Headliner auf der großen. Mhm. Und die Show, wir haben uns auf die Bühne gesetzt und konnten halt so straight auf die Bühne gucken, was ganz geil war, haben uns die Show angeguckt. Und ich fand es teilweise, also es war musikalisch mega gespielt so und auch Bühnenshow war geil, aber mich hat es gelangweilt irgendwie. Und dann, wo die schnelleren Songs kamen, so okay, cool, das finde ich irgendwie geil. Aber man hat gemerkt, wie voll das einfach war. Also das Open-Flair-Gelände war halt, die standen wirklich fast bis hinten zu dieser anderen Bühne, um diese Band halt zu gucken. Ja. Da habe ich noch gesagt, so krass, das ist halt immer noch echt ein dickes Thema auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man darüber redet, ob eine Band groß ist oder nicht, das ist ein Projekt, das, wo man merkt, das hat zu einer anderen Zeit angefangen als die Zeit, in der wir jetzt sind. Mhm. Also das hat sich ein Publikum erspielt, ja, quasi ab Anfang der 10er Jahre. Und ich glaube, also ich würde sagen, und ich glaube, jetzt kann ich sagen, weil ich bin nicht mehr Teil davon, ich kann von draußen drauf blicken, das ist eines dieser Projekte, die auch eine Größe erreicht haben, wo es so ein bisschen too big to fail ist. Ja. Also die werden immer Shows spielen und die haben ja ihre größte Show auch letztes Jahr gespielt, glaube ich, im Kölner Stadion. Genau. So. Und das ist, glaube ich, es wird, glaube ich, keine Zeit geben, in der die nicht, also ich glaube, die könnten auch jetzt 10 schlechte Alben rausbringen und die würden immer noch Touren ausverkaufen.
Das glaube ich auch.
Bist du mit der Corona-Situation ausgestiegen?
Genau, 2020.
Also so, wir können jetzt nicht mehr spielen. Also wir müssen dieses Prozedere ja nicht nochmal irgendwie aufrollen, aber ey Leute, wir können hier keine Konzerte mehr spielen. Irgendwie müssen wir alle drinnen rumhocken. Das ist auch der Moment, wo du gesagt hast, so ey, eigentlich bin ich raus.
Also, weil du mich auch am Anfang gefragt hast, ob das für mich schwierig oder komisch ist, darüber zu reden, oder ich weiß nicht, wie du es formuliert hattest. Ich glaube, das Schwierige ist, sehr generell darüber zu reden. Bei so einer Frage wie jetzt zum Beispiel, würde ich eigentlich sagen, das war eine unglaubliche Kumulation an ganz vielen Sachen, ganz vielen verschiedenen Sachen, die mich dazu geführt hat. Das war nicht Covid. Covid hat eine Situation geschaffen, in der ich, nachdem ich 6-7 Jahre in dieser Band gespielt habe und auch das so erlebt habe, was damit so einhergeht, ne, wenn man ein Projekt spielt, was so eine Größe hat, wo quasi ich das erstmal, glaube ich, auch so richtig Luft geholt habe und ich hatte den Anfang dieses Prozesses, ob ich das machen soll oder nicht, 2 Jahre vorher angefangen. Mhm. Aber da war ich halt. Also es war so, würde ich jetzt mal sagen, so Ende des zweiten Albums, so 2018 vielleicht. Und da war ich dann, 25 oder so. und diesen Prozess überhaupt, mich das überhaupt zu trauen, aus verschiedenen Gründen, aus meiner Persönlichkeitsstruktur, mich zu trauen, das überhaupt zu überlegen und dann diese Folgedinge sich klar zu machen. Was bedeutet das, wenn ich jemand, der, ich habe nicht studiert, ich bin, all mein Geld verdiene ich hier mit dieser Band und ich habe immer davon geträumt, an dieser Position zu sein. Ich bin jetzt in dieser Position, aber ich mag das nicht, mir gefällt das nicht, es gibt hier Sachen, die mir nicht gefallen. Es hat dann noch mal länger gedauert. Dann war ich 4 Monate lang weg, Ende 2019 bis Anfang 2020 in Mexiko und USA und habe da für mich angefangen zu schreiben und habe die ersten Beach People Sachen geschrieben. Und das war dann für mich so ein bisschen so dieses Gefühl von, ich glaube, ich habe irgendwie, das zieht es mich gerade hin. Dann ist mein Papa krank geworden, dann sind wir auf Tour gegangen, dann kam Covid, dann mussten wir alles absagen. In dem Jahr waren Festivals geplant, eine Russland-Shows. Das muss man sich mal überlegen.
Annemarie Kantereit, Russland-Shows?
Das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, aber es waren 2 Konzerte in St. Petersburg und eine in Moskau oder so. Und die waren auch schon ausverkauft. Und es waren so zweimal 3000er-Läden oder so. Also das war echt
krass.
Irgendwie auch ein aufregendes Jahr, was uns bevorstand. Dann kam das und dann haben die anderen 3 gesagt, so, wir schreiben jetzt ein Album. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht, ich bin raus. Und dann habe ich das, ich hatte das als erstes Chrissy, dem Gitarristen, kommuniziert auf der Tour und habe zu ihm gesagt, ey, wir müssen nach der Tour mal sprechen. Und dann hat das auch noch länger gedauert, ich habe überlegt, mache ich noch weiter Live-Bassist, habe das so in die Runde gebracht, aber dann irgendwann auch gemerkt, haben glaube ich alle gemerkt, nee, das ist gut, wenn das auch hier vorbei ist, für mich.
Ihr wart ja noch wahnsinnig jung. Oder du warst, also wenn du jetzt gerade sagst,
ja.
25, du warst 2018, warst du 25.
Ja, also ich bin mit 20 eingestiegen.
Du bist mit 20 eingestiegen, das heißt, du warst wahnsinnig jung und auf einmal überrollt einen so dieses komplette, wir sind jetzt irgendwann zu so einer Band gewachsen, die nicht mehr vor 200 Leuten spielt, sondern vor 20.000, wenn ihr unsere Konzerte macht.
Ja.
Das ist witzig, ich habe nämlich gestern hier noch ein Gespräch gehabt von jemandem, der keine 25 ist, sondern 30 ist, aber auch genau diesen Traum hat, also diesen, nee, will nicht sagen Rockstar-Traum, aber dieses mit meiner Musik so viele Leute erreichen und auf der Bühne stehen, muss der Punkt sein, an dem ich, wenn ich da oben stehe, wirklich glücklich bin.
Ja.
Und so wie du es gerade erzählt hast, wirkt es eher so wie, jetzt habe ich das mal gemacht, aber wirklich erfüllen tut es mich nicht.
Ich meine, da sind wir bei vielem, worum es jetzt auf dem Album geht, was ich jetzt rausgebracht habe. Das ist nicht immer direkt Thema, aber auf einer Metaebene spreche ich da viel drauf auf dem Album. Also den Moment, den ich hatte, wo ich erst 25 war oder so um das Alter herum, das passiert ja nicht irgendwie schlagartig. Und im Nachhinein bin ich auch so, boah, krass, war ich jung. Währenddessen dachte ich das natürlich nicht. Also man denkt ja nicht währenddessen.
Gott, bin ich
jung. Man ist ja nie so alt, wie man ist halt immer ja am ältesten jetzt live quasi.
Fun Fact, aber bei manchen Sachen, je älter du wärst, denkst du halt immer so, Gott, bin ich alt.
Genau. Das denke ich mittlerweile auch eher, obwohl ich jetzt ja 31 bin, also ich bin auch noch nicht alt, aber in diesem Moment, also genau das zu haben, ne, ich bin Musikfan, seit ich denken kann, ich spiele in Bands, seit ich 13 bin, so seit Musik ist so das, ist das Größte in meinem Leben und das war das, was ich idealisiert habe, ne? Wir haben uns getroffen mit Freunden, um, was weiß ich, Rock am Ring zu gucken und haben davon geträumt, haben Musikfilme geguckt, ich habe am Freitag nochmal Almost Famous geguckt, das war auch so ein Film, den wir manchmal geguckt haben und so, ne, das war. Und auch wenn ich den jetzt gucke, denke ich so, krass, da werden diese Narrative ja auch in einen gehämmert. Und jetzt noch mehr, ne? Wenn du berühmt bist, wenn du erfolgreich bist, wenn du Geld verdienst, dann passiert da XY. Und bei mir ist nichts davon passiert. Also, ne, abgesehen davon, dass es Dinge gibt, die extrem krass sind für das Ego, dass man auf einmal auf Bühnen steht und so, ne? Diese Dinge passiert sehr wenig in dem Teil in einem, der wirklich irgendwie vielleicht ganz andere Dinge brauche. Aber das ist ja das Versprechen. Vielleicht höre ich dann auf, so selbstkritisch zu sein. Vielleicht höre ich dann auf, so gemein zu mir zu sein. Vielleicht habe ich dann mehr Freunde, so bla 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 bla. Und das alles passiert aber gar nicht. Und ich habe im Gegenteil, ich habe dann meine erste Therapie angefangen und mir ging es richtig schlecht. Und ich glaube, es war der Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich muss mich jetzt irgendwie damit auseinandersetzen, weil das ist irgendwie immer noch da, warum es mir teilweise so schlecht geht. Und das finde ich ist auch ganz passend zu der Eingangsfrage, weil du mich gefragt hast, ob ich an Gott glaube und ich habe überhaupt keinen Glauben an so im klassischen Sinne. Aber ich bin immer mehr an dem Punkt, an dem ich merke, es gibt eine Verbindung zu zum Beispiel Kunst in meinem Sinne. Die kann ich nicht gut erklären, aber die ist für mich so wichtig. Und wenn ich mich da nicht drum kümmere, dann geht es mir richtig schlecht. Und das war der Punkt, wo ich angekommen war. Ich habe mich nicht mehr um meine Kunst gekümmert, um die Sachen, die mir wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich glaube, es ist schwierig aus meiner Perspektive oder aus meinem, für mich das so zu sagen, weil das klingt so bescheuert, aber am liebsten würde ich der Person, von der du gerade sprichst, sagen, versuch lieber den Prozess zu genießen und Kunst zu machen, die du geil findest. Such nicht dieses Ziel in 3 Jahren, wo du hinkommst und dann wird alles gut, weil das wird eh anders, als du denkst, und mach lieber den Prozess zu was Geilem. Und das klingt aber natürlich auch, ja, oder ich kann mir vorstellen, dass das für manche Leute auch abgehoben oder komisch klingt, weil ich ja so viel Glück hatte mit dieser Situation, in der ich dann auf einmal war. Aber wenn ich darüber spreche, und das ist meine Perspektive, dann sage ich, das ist nichts mehr als das Versprechen, wenn ich irgendwie 100.000 Euro auf dem Konto habe, dann geht es mir gut. So, das ist halt nicht so. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass ein bestimmter Betrag an Geld natürlich eine Abwesenheit von Problemen bedeutet in der Realität, in der wir leben. So, in einer kapitalistischen Realität braucht man halt Geld für Miete und diese ganzen Sachen.
Weil du gerade sagtest, dass man natürlich auch, ich sag einfach mal, geldlich nicht, also gut mit bei Annemar Kantrei zu sein. War das dann auch so ein bisschen, wo du es nicht mehr gemacht hast? So, fuck, was mache ich jetzt eigentlich?
Das war, also ich meine, das ist so. Mhm. Ne? Ich bin in einer Situation, wo ich mit Beach People ein Projekt habe, was noch nicht auf eigenen Beinen steht. Ich habe halt das Glück, dass ich viele Songs geschrieben habe, auch für an My Kantereit, ne? Das ist ja in Deutschland, dann verdient man weiterhin an der GEMA.
Ja.
Für andere Künstler auch produziere und so. Und das ist so ein Mischmasch, so eine Mischkalkulation, die noch aufgeht bei mir. Aber wenn ich jetzt nur Beach People hätte, dann könnte ich davon nicht leben. Also ich meine, ihr kennt ja die Realitäten von einem Projekt, was jetzt ja noch nicht mal super klein ist, aber das dauert noch, bis ich 2000 Euro netto im Monat habe, so, ne, was man halt braucht für als Selbstständiger in Deutschland, so ungefähr.
Wie siehst du die Entwicklung der Musikindustrie im Jahre 2025 mit all dem, was es damals noch nicht wirklich gab? Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, YouTube, das damalige Instagram, TikTok unserer Generation, und noch die alten Vertriebswege, noch die alten, wir klappern die Radiostationen ab,
ja.
Mund-zu-Mund-Propaganda im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz, Songs, die durch die Decke steigen, obwohl sie eigentlich niemand produziert hat. Mhm. Ausgleichs-Content auf Spotify, der keine Urheber hat, sondern eigentlich nur dafür da ist, damit Spotify weiter Geld verdienen kann.
Ja.
Wie siehst du auf diese Entwicklung?
Ich versuche da nicht zu verklärend zu sein und nicht zu zynisch, weil ich das Gefühl habe, dass man dazu neigt, negative, momentane Entwicklungen mit positiven damaligen zu vergleichen. Ne, also dass man sagt, damals gab es das so viel und es gab so einfachere Dinge in der Hinsicht und jetzt ist irgendwie alles so blöd. Es gibt jetzt Sachen, die sind so toll auch, ne? Also so eine, wie einfach es ist, Musik zu machen, wie einfach es ist, alleine zu produzieren, diese Dinge so. Und auch Social Media hat Aspekte gehabt, die smart waren und die nicht schlecht hätten werden können. Und ich glaube, wie bei so vielen Dingen ist jetzt halt die Kommerzialisierung einfach an dem Punkt angekommen bei diesen Plattformen und die CEOs dieser Plattform, Spotify, Instagram, TikTok ist so eindeutig, was deren Ziel ist mit diesen Plattformen. Und die sind jetzt, jetzt ist halt Cash-In-Time so, ne? Und das wird diese Plattform kaputt machen und da muss es neue Wege gehen. Und ich rede viel mit jungen KünstlerInnen und wie es denen geht. Und die tun mir teilweise mega leid, weil ich rede mit 20-jährigen Leuten und ich war damals auch 20. Und die sind des Todes gestresst. So, ne? Die kriegen keine Zeit, weder vom Label noch von Social Media, noch irgendwie finanziell durch Förderung, um ihre Kunst auszuchecken, um Sachen auszuprobieren, um Fehler zu machen. Ne? Das hatten wir und das hatte ich super früh. Ich habe furchtbare, furchtbare Konzerte gespielt. Ich habe...
Na komm, Hauke, du auch.
Ich habe ein Konzert in Hamburg gespielt, 2010 mit meiner ersten Band. Es ist niemand gekommen. Wir waren 3 Bands, 2 Bands von hier und wir aus Köln, also Nähe Köln, und es ist kein zahlender Gast gekommen, ne? Ich habe Gitarre gespielt und habe dann angefangen mit Bass und wir haben bei einem Bandcontest mitgemacht und der Typ in der Jury hat zu mir gesagt, du bist eigentlich Gitarrist, oder? Und habe ich gesagt, ja, warum? Und er so, ja, das hört man. Und ich so, ich war so 14 oder so. Ich war mega getroffen davon, weil ich dachte, dass ich ein Bassist bin. Und er hat gesagt, hör mal auf die Bassdrum, was die macht. Und ich wusste nicht, was der meint. Hm. Weißt du, das waren so rudimentärste Dinge, haben mir gefehlt, um überhaupt Bassist sein zu können. So. Und diese Dinge muss man machen. Wenn ich mich damit auf Social Media gestellt hätte, mit dem, was ich ja damals gemacht hätte, ich glaube, ich hätte aufgehört nach 2 Monaten, weil ich hätte so Hate bekommen oder, ja, oder niemand hätte es verfolgt, keine Ahnung. Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber und ich hoffe, dass die Zeit, in der wir jetzt gerade sind und auch allem, was hinblickend auf Trump und halt den CEOs von diesen Plattformen, was die gerade veranstalten, dass es da ja irgendeine kleine Revolution gibt für euch, für uns, so für die VeranstalterInnen in Deutschland, für die KünstlerInnen, so, das ist ja wirklich so schwer gerade da irgendwie, ich weiß nicht, welchen Bereich ich irgendwie noch ausfüllen kann, um zum Beispiel Geld zu verdienen oder auch meine Karriere weiterzuführen, ne? Und ich habe ja schon den Fuß in der Tür. Ich habe eine super jahrelange Erfahrung in dieser Branche und so, ne? Das ist, geht anderen ja nicht so. Allein diesen Fuß irgendwie reinzubekommen und seine Kunst zu machen, ohne dass man sich den Spielregeln anpassen muss, so, das ist für mich so das, was ich am kritischsten sehe. So, wir müssen irgendwie als, wenn wir jetzt nur von Deutschland sprechen, irgendwie Leute fördern, damit sie sich was trauen. Sonst haben wir halt immer nur Leute, die halt sagen werden, ja, wir müssen jetzt die sichere Schiene fahren oder damit leben, dass wir kein Geld verdienen. Aber irgendwie soll ja auch experimentellen Jazz geben und weirden Krautrock und was weiß ich, der kommerziell halt nicht so gut vermarktet werden kann.
Das ist ganz interessant, weil ich glaube tatsächlich in der aktuellen Situation ist das genau, was du sagst, so diese, ich nenne es jetzt einfach mal Nischenmusik, in Anführungsstrichen, von ganz jungen Bands, die gerade erst angefangen haben, dass das unglaublich schwer ist, dass die überhaupt auf irgendeine Bühne kommen, so, ja, definitiv. Das haben wir selbst in der Astra-Stube gesehen, wo wir sie noch auf hatten, wo wir wirklich Newcomer-Förderung betrieben haben, ne? Also wir haben ja alle spielen lassen, egal welche Musikrichtung, egal ob die bekannt sind oder nicht. Aber selbst wir mussten in dem letzten Jahr, vor allem nach Corona, halt wirklich darauf achten, dass die Leute ziehen. Ne? Also ja, vorher haben wir gesagt, so, okay, wir finden euch geil, wir lassen euch spielen, vielleicht kommen 10 Leute, so
5 Euro
geil.
Eintritt.
5 Euro, weißt du, so, ne? Und das war auch immer cool, das hat auch immer funktioniert. Und nach Corona hat es einfach gar nicht mehr. Es war vor Corona schon schwierig, aber nach Corona hat es gar nicht mehr funktioniert. Ja. Und selbst da haben wir so viele Sachen gemacht, wo wir auf Nummer sicher gegangen sind, weil wir halt unseren Laden irgendwie bezahlen mussten. Klar. Und ich weiß noch, wie unglaublich scheiße ich das gefunden habe. Wie ätzend ich das fand, diese Bands zu buchen. Also da war viel dabei, was ich 3 Jahre vorher niemals gebucht hätte. Egal, ob die mir den Laden voll gemacht hätten oder nicht, hätte ich niemals gebucht.
Ey, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die Leute, die eine Perspektive haben wie du, eine Position als Veranstalterin oder was auch immer, Clubbesitzerin, glaube ich, so krass teilen, auch wenn ich gerade auf die Festivals dieses Jahr gucke, ne? Und ich glaube, das ist den Menschen, die dann Festivals besuchen, nicht so bewusst, und das soll denen ja auch nicht so bewusst sein. Eigentlich sollen die ja einfach nur sich ein Ticket kaufen und sich darauf verlassen können, dass halt die Leute dafür sorgen, dass da halt geile Bands stehen, ne? Und dass, wenn du zu einem Festival gehst, was irgendwie Indie-Artists besorgt, dann stehen da Indie-Artists, wenn es Techno ist, ist es Techno und so weiter. Aber diese ganzen Veranstalterinnen werden ja immer mehr an die gleichen Pole gezogen, und zwar genau das, was halt funktioniert. Und das merkt man, glaube ich, jetzt bei den Festivals. Es gibt ganz tolle KünstlerInnen, die bringen dieses Jahr ihr Debütalbum raus und die sind mega geil. Die haben keine einzige Festivalbuchung für das komplette Jahr. Nicht mal irgendwas Kleines. So, die haben keine Festivalbuchung bekommen. Ich werde auch nicht viele Festivals spielen können, glaube ich, so, ne? Es wird, glaube ich, auch für mich ein haariges Jahr, aber ich bin halt auch nicht mehr 20. So, für mich, ich habe mit diesem Projekt andere Ziele, als eben an diesen Punkt zu kommen, an dem es ein Riesenprojekt ist. Mhm. So, ich will, dass das mich widerspiegelt, ich will, dass das meine Kunst ist, und ich will, dass ein Veranstalter mich bucht, weil der das geil findet. So, ne? Ich würde gerne an diesen Punkt kommen, und ich weiß, das ist irgendwie auch eine hohe Erwartung und so, aber sonst mache ich es halt nicht mehr, weil ich werde nicht nochmal in einem Projekt spielen wollen und in einer Energie sein wollen, in der es darum geht, dass irgendwem gefällt, der dann vor der Bühne steht oder das, ne, auf diese Mechanismen halt zu reagieren, weil das frustriert mich, da werde ich halt einfach wieder total unglücklich und das möchte ich nicht.
Und dann höre ich irgendwo so einen 20-Jährigen, der uns jetzt gerade hört und sagt so, ja, das kannst du ja auch leicht sagen, du hast ja schon vor 200.000 Leuten gespielt.
Und ja, und das stimmt ja auch. Und
ja.
Da, und das stimmt ja auch, dass das eine berechtigte Kritik und dieser 20-Jährige oder diese 20-Jährige soll sich auch um diese Sachen nicht kümmern. Das liegt nicht in der Verantwortung der 20-Jährigen, das liegt in der Verantwortung von den Menschen, die das fördern. Das liegt in der Art und Weise, wie wir diese Plattform regulieren. So, das sind Themen, mit denen sollte sich ein 20-Jähriger, der Musik machen will, nicht auseinandersetzen. Aber die Realität ist anders. Wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, ist es extrem schwierig. Und dann gibt es immer diese Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr das McGee-Album letztes Jahr gehört habt. Das ist ja so voll durch die Decke gegangen und es war das Beispiel für alles, was cool ist und so. Und ich fand es auch ein richtig gutes Album. Aber ich dachte so, irgendwie ist das so erschreckend, dass jemand, der einfach nur sein Ding macht, so, ne, auf einmal als jemand gepriesen wird, der ein neues Genre erfindet und so. Das ist ja eigentlich, war das jetzt, ne, das war ein geiles Album, aber das war jetzt auch nicht, das hat man auch jetzt noch nie so gehört, so, ne, auch wenn das ein Ausnahmekünstler ist. Aber ich dachte, das sollte ja eigentlich die Norm sein, dass Künstler an Orte gehen, an die andere Leute nicht gehen, dass sie Perspektiven zeigen, die andere Leute nicht haben. Und dass das ist, was Kunst wertvoll macht. Da glaube ich, dass die Dinge, die gerade in der Musikindustrie passieren und die vor allem auch in Deutschland passieren, weil Deutschland so ein großer Markt ist und so unbeweglich, dass das sehr wehtun wird, der Kunst an sich. So, ich glaube, da wird es ganz viele Projekte geben, die rein theoretisch gerade entstehen können, die nicht entstehen werden, deswegen. Und das muss sich irgendwie ändern.
Siehst du 30 Sekunden TikTok-Beiträge von jungen KünstlerInnen, die Aufmerksamkeit generieren wollen als Kunst an?
Wenn es nur das ist, dann nicht, aber es schließt nicht aus, dass dahinter jemand ist, der vielleicht geile Kunst macht, so, ne? Also der vielleicht auch sich entschieden hat, ich sorge jetzt erstmal für Aufmerksamkeit. Aber da sind wir schon innerhalb von der Problematik, um die es geht. Weißt du, das ist so ein bisschen sich darüber zu unterhalten, ob es fair ist, dass Sachen teurer werden. So, natürlich nicht. Aber wir sind halt, das ist halt so ein Konstrukt, in dem wir sind. Das ist sehr schwer, sich daraus zu argumentieren. Und da kann man auch nicht irgendwie sagen, ja, die sollen jetzt mal die Preise günstiger machen. Also ich finde, ich will da die KünstlerInnen immer aus der Verantwortung nehmen, weil die sind immer am Ende von diesen Verwertungsketten. Und die müssen sich immer beugen. Und das Nicht-Beugen hat oft damit zu tun, oder hat die Konsequenz oft, dass die Lebensrealität sich verändert und man damit kein Geld mehr verdienen kann. So, wenn du jetzt gesagt hättest, ich buche jetzt immer einfach nur Leute, auf die ich Bock habe, es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Nee. So. Entweder bist du dann one in a million und dann bist du dieser Club, wo alle hingehen und sagen, boah, wir müssen alle ins Berghain, wir müssen alle in den Club, wir müssen alle dahin, die haben immer geiles Line-up, während drumherum 100 andere Clubs sind, die das auch machen, aber die halt nicht das Glück haben, dass irgendwie auf irgendeiner Plattform das mal gezeigt wurde und dann Hype entstanden ist oder so. Und Hype ist ja auch nicht das, worauf wir hinaus wollen. So, wir wollen ja eigentlich eine wertige, langfristige Bühne schaffen für Leute. Wir wollen ja nicht irgendwie einen Song haben oder einen Auftritt im Jahr, der geil ist, sondern sagen, ey, wenn ihr bei uns in den Club kommt, wenn ihr zum Festival kommt, wenn ihr ein Beach People Album kauft, dann ist es das, was ich geil finde. Dafür kann ich garantieren und für nichts anderes. So, und der Rest ist, vielleicht habt ihr einen Scheißabend, vielleicht mögt ihr mein Album, vielleicht nervt euch das, vielleicht könnt ihr da gar nichts mit anfangen. Das ist alles euch überlassen. Das ist nicht meine Aufgabe, das schon mitzudenken in dem Prozess, was ihr davon halten werdet.
Das finde ich ganz interessant, vor allem Haltbarkeit, wollte ich gerade sagen.
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit von KünstlerInnen. So, weil wenn ich mir jetzt eine Icky-Mail angucke, so, die ja gerade wirklich abgeht wie nichts Gutes, so, ist halt die Frage, hat die schon ein Album eigentlich, frage ich mich gerade, ich glaube, die hat noch nicht mal ein Album, glaube ich zumindest, Halbwissen, aber ich glaube, die hat nicht mal ein Album, so, und die spielt halt Festivals letztes Jahr ja schon und dieses Jahr halt noch mehr. Jetzt irgendwie Support für KZ. Und ich denke so, okay, krass. So, und da frage ich mich, wenn die jetzt ein Album rausbringt, ne, wird das gehört, wird das nicht gehört? Kommt, ne, also, ne,
oder, warum fragst du mich? Soll ich jetzt die Ikimel-Fans fragen?
Nein, ich meine, aber hören Ikimel-Fans ein komplettes Ikimel-Album oder suchen die sich einfach diese 3-4 Songs raus, die bei TikTok sowieso die ganze Zeit viral gehen und gehen deshalb zu den Konzerten? Und wie lange hält das an? Weißt du, wie lange gehen die Leute zum Ikimel-Konzert?
Aber das ist halt wieder so ein bisschen, zwei verschiedene Sachen, die ich glaube ich dazu denken will. Das Album, auch das Nachdenken über das Album, ne, das ist ja schon länger auch viel unwichtiger geworden, wenn es darum geht, Dinge zu vermarkten. Ne? Das ist so wie, sich Netflix anzugucken und zu merken, dass die Qualität immer weiter runtergeht von den Filmen. Und man denkt sich so, hä, warum? Und man irgendwann feststellt, das sind keine Filme mehr in dem klassischen Sinne, sondern das sind Filme, die laufen sollen, während du was anderes machst. Das ist eine ganz andere Art und Weise, über Filme nachzudenken. Mhm. Und das ist auch eine andere Art und Weise, über Musikveröffentlichung nachzudenken. Das Album an sich ist halt ein Teil der Kampagne, im besten Fall. Und wenn es fehlt, ist es auch nicht so schlimm. Also es hat immer noch einen Stellenwert. Und ich glaube, gerade in Deutschland, weil Deutschland auch immer ein bisschen langsamer ist als viele andere, ist es auch immer noch sehr wichtig. Aber das macht für Ikimel oder für Shiagu oder für Leute, die gerade einfach gut funktionieren und die auch aus Gründen gut funktionieren, macht das keinen großen Unterschied, ob das Album jetzt viel gehört wird oder nicht. So, es geht viel mehr um das, was jetzt gerade passiert. Genau, wir reden darüber, wir sehen das auf allen Plattformen und das ist in dem Sinne gut gemacht. Gut gemachte Absolut. Werbung.
Ne? Ja, das war auch nicht despektierlich gegenüber irgendwie Ikimel oder so. Also ich verstehe schon, warum das funktioniert.
Aber die Zeitrechnung ist eine andere. Und das ist eben auch das Ding, wenn Ikimel nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder sagen wir in 3 Jahren, ich glaube, bei ihr ist es jetzt auch schon ein größerer Hype, Festival spielen will und sie hat noch nichts nachgelegt, dann wird sie vielleicht auch nicht mehr gebucht.
Ja, klar,
auf jeden Fall. Ich habe mit einem ziemlich großen Veranstalter vor ein paar Tagen telefoniert und er war so, weil ich ihn gefragt habe, so, ne, wie sucht ihr gerade aus, so Festivals und was hast du für ein Gefühl? Und dir gesagt, es muss irgendwas sein, was gerade am Start ist. Du kannst nicht, so wie ich jetzt zum Beispiel ein Album rausbringen, was dann so ein paar Leute hören werden und das ist vielleicht unter ein paar Leuten, die mögen das sehr gerne, und aber es gibt keinen Hype, es gibt nichts, was daran gerade wirklich irgendwie ein Momentum hat, ne? Das ist ja immer das Wort. Mhm. So. Und das ist natürlich sehr schade, so, ne? Und da muss es mindestens ein Gegengewicht zu geben. Ich will das gar nicht so, die Zeit, in der wir leben, so, das ist halt die Zeit, so, das verändert sich immer. Ich will da auch nicht irgendwie das abwerten, sondern ich will da irgendwie auch dabei bleiben und mir das angucken und so. Aber ich wünsche mir da auf jeden Fall ein Gegengewicht. Und das ist auch so das, was ich versuche, so im Kleinen beizutragen mit dem, was ich mache. Und mit dem, was ich vielleicht noch mache. Ich fange ja gerade erst an, das ist ja mein erstes Album als Beach People.
Es ist gerade so ein bisschen, drei alte Männer reden über den Krieg. Früher war alles besser.
Nee.
Ist das so ein, also wird da gerade so ein bisschen drin?
Ich versuche vor allem das Gegengewicht dazu zu machen. Ich finde, es gibt super.
Gegen uns.
gegen die Gefahr, genau da reinzugehen. Ne? Es soll eben genau nicht das sein, sondern es soll ja produktiv sein, zukunftsgewandt. Und was machen wir damit? So, wir wollen ja alle das weitermachen. Das ist ja dieses. Wenn man darüber anfängt, darüber abzulästern, finde ich, ist das in der Regel ein Schmerz über irgendwas, was man in sich hat. Ne? Wir haben alle einen Traum gehabt, wie das sein soll, wenn wir arbeiten in der Musikbranche. Wir sind Ultra-Fans alle so, und dann ist das so anders und man muss sich mit Sachen rumschlagen, wo man nie dachte, dass man sich damit auseinandersetzen muss, und dann fängt ein Schmerz an. Aber ich glaube, das war in jeder Zeit so und das wird auch immer so sein, und sich mehr in die Richtung zu bewegen, dass es schön ist, das ist, glaube ich, eher das Ziel. Weil wir werden kein antikapitalistisches Modell haben in Deutschland, außer in ganz ultra kleinen Bubbles. So, das wird einfach nicht passieren, sondern wir müssen in diesem Modell sorgen. Und das sind, glaube ich, dann auch wieder die Fans, aber auch wir als Musikschaffende, die dafür irgendwie sorgen müssen, dass die Musik und die Kunst auch geil bleibt und da auch irgendwie versuchen, dran zu bleiben.
Mir ist gerade das Wort Gatekeeper eingefallen. Wir haben uns damals schon gegen die Gatekeeper gewehrt und aufgeregt, und damals waren die Gatekeeper MTV, Visions, Musik Express, die damaligen Booker, ich sag jetzt mal extra Booker, die Festivals gehabt, und es war so dieses, jetzt kommt jetzt kommt der digitale verlängerte Arm der Kunst und gibt uns die Möglichkeit, diese ganzen Gatekeeper zum Schiffen, und auf einmal sind sie wieder da.
Ja.
Die Gatekeeper.
Und halt in anderer Form.
Und anderer Form, genau.
Damals hast du halt, gehst du noch weiter zurück, hast du Led Zeppelin oder Pink Floyd und hast Riesenbands und du denkst natürlich, boah, was für eine krasse Zeit oder was auch immer, so einfach, das einfach so zu idealisieren. Währenddessen hast du 100.000 andere Bands, bei denen das nicht so ist.
Ja.
Ne, die bei denen das überhaupt nicht funktioniert, die auch mega gut sind, mega talentiert, geile Mucke machen, aber irgendwo steht halt jemand und der macht halt Daumen hoch oder Daumen runter. Und das ist jetzt genauso, nur dass es viel komplizierter ist, das zu durchblicken. Also ich glaube, vielleicht war es damals auch genauso kompliziert durchblicken, weiß ich ja überhaupt nicht, aber es ist auf jeden Fall, selbst für die Leute, die sich viel damit auseinandersetzen, wenn Spotify einen Deal hat mit den Major-Labels und das nicht öffentlich ist, das ist schon ein richtig krasses Gatekeeping. So, das ist ja eigentlich was, das darf es eigentlich nicht geben. So, ne, dass es da einen eigenen Vertrag gibt, der dafür sorgt, dass diese Major-Label-Artists besser behandelt werden als die anderen. Dass Spotify diesen Discovery-Mode einsetzt und sagt, wenn ihr 30% eurer Einnahmen bei uns, die eh schon scheiße sind, wenn ihr auf die verzichtet, dann werdet ihr im Discovery-Mode bevorzugt und eure Songs werden da eher stattfinden und so.
Das
sind alles Techniken.
Das,
so.
Das ist übrigens Marquis, das haben wir uns einfallen lassen, extra für euch. Ihr bezahlt 200 Euro für 850 Plays.
Was ist Marquis?
Marquis ist deren Werbekampagne.
Ah, okay.
Möchtest du dieses Album hören? Hast du bestimmt schon bei Spotify gesehen. Möchtest du hier mal reinhören? So, das sind, ne, diese Werbebanner, die dann halt kommen für dein Album. Das kannst du jetzt sozusagen noch mit dazu buchen.
Ja, voll. Ich glaube, es gibt, also so offensichtlich wie jetzt, ich glaube, viel offensichtlicher kann es nicht mehr werden, dass es diesen Leuten um, ne, sagen wir jetzt mal konkret, jemanden wie Daniel Ecke, dass es dem darum ging, vielleicht hat er auch nicht so angefangen, der macht das ja auch schon länger, vielleicht hat er auch echt eine geile Idee gehabt und war am Anfang voll der Fan auch und so, aber dass er mittlerweile...
Und dann kam jemand und hat ihm das Herz gebrochen.
Vielleicht, oder er hat sich selber das Herz gebrochen oder er hat gemerkt, ah, krass, wenn ich diese Leute einfach feuer und ich mache das zum Beispiel eine künstliche Intelligenz oder wir bezahlen Ghost Artists, das ist ja gerade auch wieder wird viel besprochen, dann mache ich so viel mehr Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen, und dass er es einfach geschafft hat, ich werde halt Marktführer und ab dem Punkt, wo ich Marktführer bin, mache ich die Regeln, und eine ganz normale Art und Weise, das zu machen, die kennen wir ja aus ganz vielen anderen Beispielen. Das haben auch Fernbusse versucht und alle möglichen. So, das ist halt, also Spotify wird halt jetzt so viele Sachen kaputt machen. Machen sie ja schon, aber und man darf sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass man da mit einer Plattform interagiert, die irgendwie was damit zu tun hat, wie mit jemandem, der einem irgendwas empfiehlt oder so. Da wird fast nichts mehr kuratiert. Von Menschen, ohne finanzielles Interesse.
Aber man darf sich ja selber auch nicht rausnehmen. Ich meine, die Zeit, dass man noch 150 bis 200 Euro in die Hand genommen hat, um sich Merch oder Vinyl und Platten zu kaufen, ist ja auch vorbei.
Ja.
Also.
Bei mir nicht.
Ja, bei dir dann nicht, aber beim großen, sag mal, 99,9% der Leute.
Aber es gibt ja immer noch Menschen, die Leute, die sich halt immer noch Platten kaufen.
So. Ja,
und das sind auch nicht wenige, weil wenn du dir die Plattenverkäufer einfach mal anguckst in Deutschland, ist das schon ganz schön happig. Ist wirklich so. Platten werden gekauft wie bescheuert.
Ja, aber nicht mehr so.
Nein, nicht mehr so, aber trotzdem werden sie gekauft.
Ja, das stimmt.
Also es gibt auf jeden Fall Gegenbewegungen, ne? Oder Leute, die dran geblieben sind auch.
So, aber mit die Haupteinnahmen.
Kassetten, bestes Beispiel. Oh. Ja, was denn?
Wann hast du das letzte Mal eine Kassette gekauft?
Alter, vor 2 Wochen habe ich mir eine Kassette gekauft. Von Donuts.
So, bist du hingegangen, ich hätte jetzt gerne die Donuts-Kassette.
Ja, online und hab sie mir gekauft.
Hast du sie schon aufgemacht und hast sie in deinen Kassettenrekorder an
deinem Bett? Alter, verarschst du mich gerade? Nein. Ich höre zu Hause Vinyl und Kassetten.
Ja, aber es geht ja gar nicht
um die Sache. Und die Sache, dass man wieder Kassetten kaufen kann und dass die Nachfrage da ist von Kassetten, ist doch erstmal gut, egal wie groß diese scheiß Bubble ist. Darum geht's mir. So.
Und ich sag dir einfach, ne, dann gehörst du zu den 99,9% Leuten. Nee, du gehörst bist du das eine Prozent, was sich halt noch was holt. Aber physische Musik, Musik physisch gepresst, whatever, auf CD oder auf Vinyl, gehört halt nicht mehr zu den Einnahmenquellen. Das ist, aber das ja auch schon vor lange nicht mehr. Sonst würden diese ganzen Verträge, die die Labels machen, ja nicht auf einmal so geswitcht sein. Ich habe noch damals irgendwie 2014 einen Vertrag gemacht, wo das Label physisch 80% haben wollte und 20% ging an mich und habe digital, aber dafür dieses, dafür bekommst du aber 80% digital und 20% bekommen wir. So, und habe gedacht damals, ah, das ist aber ein Scheiß. Dieser Vertrag, den ich damals irgendwie eingeklagt habe, 2016 oder sowas, das will ich jetzt nicht mehr machen, bla, ist so, wo ich denke, so, warum hast du diesen Vertrag eingeklagt?
Ja.
So was Doofes, weil du hast nicht mehr auf einmal, ne, physisch, ja, kannst du alles behalten, wenn du willst. Ja. So, ich meine, wie viele physische Platten verkaufst du denn einfach noch?
Ja, aber das kann man, sowas kann man nicht voraussehen, ne? Als ich, als wir die EP rausgebracht haben mit AMK 2014, weiß ich noch, habe ich dagegen gestimmt, dass es auf, dass wir es auf Streaming rausbringen. Für mich war das, für mich war das in dem Moment nichts, wo ich dachte, dass ich will, dass die Platte da drauf ist.
Wann so, ne? War das?
2014. Genau. Und da waren auch aus marktwirtschaftlicher Sicht zum Glück andere Leute dabei, die gesagt haben, ja, ich glaube, Malte ist jetzt noch nicht so auf dem neuesten Stand, was Streaming angeht. Und war ich halt auch nicht, ne? Also ich war in einer ganz anderen Welt gelebt. Ich hatte kein Smartphone bis 2017 oder so und habe mir halt nur Platten gekauft. Und ich mache das auf jeden Fall nicht mehr. Also ich habe da ein ganz anderes Verhalten mittlerweile. Und ich muss auch sagen, das Internet, ne, das ist, war auch so ein geiler Ort, um Musik zu entdecken. Ich finde das mittlerweile einfach schwieriger, weil ich aber auch weniger mich damit auseinandersetzen will. So, ich habe einfach weniger Bereitschaft, auf diesen Apps rumzuhängen. Allein sowas wie die Soundcloud-Ära im Hip-Hop, so, das war, ich fand das ultra geil. So, ich fand das super spannend und da auch so, das wirkte so unabhängig und so frei und so weird. Und das sind auch weirde Sachen, die in der Zeit rausgekommen sind. Und das fand ich ganz toll. So, ich fand das, und das Internet, und das ist auch, wir haben das Internet, ich glaube, Bo Burnham hat das in so einem Interview gesagt, wir haben das Internet verloren an die Leute, die damit Geld machen. So, das ist eigentlich, sich da noch Räume zu schaffen. Sobald so ein Raum, den man sich dann schafft, irgendwie halbwegs gut funktioniert, wird der monetarisiert und ab dann geht's irgendwann bergab. So, ich glaube, das ist immer das Ende dann von diesen Plattformen. Also welche Plattform ist noch richtig geil, um Musik auszuchecken im Internet, ne? Finde ich echt schwierig.
Für mich ist die Auswahl auch zu groß. Ich bin wahnsinnig über. Ich bin alleine schon nur von Spotify schon teilweise zu. Also ich fühle mich erschlagen. Oder hörst du noch in deinen, hörst du noch freitags rein, wenn du Empfehlungen bekommst?
Das mache ich gar nicht, habe ich noch nie gemacht.
Hast du noch nie gemacht?
Nee, ich nutze, glaube ich, auch Spotify auch nicht richtig.
oder du nutzt es richtig. Vielleicht
ist oder das ich nutze auch es richtig. Ich höre auf Spotify meine Musik, die ich gut finde. Ich habe auf Spotify, glaube ich, noch nie, das meine ich wirklich ernst, noch nie eine Band kennengelernt.
Safe. Nicht mal durch einen Algorithmus?
Nee. Ich glaube, das ist auch, das finde ich spannend, weil ich glaube, mir geht es da ähnlich. Ich habe schon mal Songs oder so auch kennengelernt, aber die Verbindung zu den Bands oder den KünstlerInnen, die ich auch in den letzten Jahren aber auch schon immer kennengelernt habe, waren immer über irgendeine Art von Emotionalität, die bei einem Auftritt passiert ist oder ich war auf einer Party oder habe eine Empfehlung von einem Freund bekommen, das ist eh das Beste. Ein guter Freund, dessen Musikgeschmack man mag oder eine Freundin, dessen Filmgeschmack man mag, empfiehlt einem was, das gucke ich mir sofort an, sofort. Da, weil ich weiß, das ist, ja, das ist so, da vertraue ich einfach und da fühle ich mich wohl und da weiß ich, das ist gut investierte Zeit, anstatt dass ich halt, genau, ich habe auch noch nie in den Release Friday reingehört überhaupt. Ich mache das auch gar nicht, weil ich relativ. Ich weiß auch nicht, ob ich meinen Algorithmus vielleicht nicht gut genug fütter oder so, aber
mit meinen auch nicht.
Sehr, sehr ernüchtert bin oft auch. Und ich glaube auch halt einfach, das ist, glaube ich, für andere Leute auch nicht gewöhnlich, aber ich suche halt auch viel. Also ich bin viel auf YouTube unterwegs, ich gucke ultra viele Musikvideos, ne? Ich gehe in Plattenläden und so. Also ich glaube, das ist auch noch mal etwas, das ist für andere gar nicht wichtig und auch gar nicht drin und muss es auch nicht sein. Die hören einfach anders Musik und die sind am Ende, sind die Konsumenten und die nehmen halt gerne auch den Weg, der am einfachsten ist und das ist ja auch richtig so.
Achtung, Achtung, die Folge geht gleich weiter. Es trat ein technisches Problem auf. Große Schnappatmung, aber die Show geht weiter in 3, 2, 1 und...
So, wir hatten jetzt eine ganz, ganz kurze technische Pause. Und sind wieder am Start. Es ist einmal das Gespräch kurz abgebloppt. Und wir sind jetzt wieder aber sowas von dabei. Ich wollte einmal nur kurz sagen, da habt ihr ja schon weitergesprochen. Ich hatte nämlich den Gedanken, Spotify war für mich erst der Gedanke, dieser Gedanke, oh, da gibt es ja einen Plattenladen, wo man so reingehen kann und ja die ganze Zeit etwas Neues entdecken kann. Und ich hatte das Gefühl von meinem alten Plattenladen Music in Stade, wo Thomas gearbeitet hat und der gesagt hat, so, ja, hier, du, ich habe hier eine neue Platte, die musst du mal unbedingt reinhören. Und hat man so nach den Plattencovern dann so geguckt, dann war in so einem kleinen geschützten Raum. Jetzt aber, wo ihr gerade so gesprochen habt, habe ich einfach das Bild von Mediamarkt oder Saturn, einer Saturn-Plattenabteilung im Kopf, wo man so reingegangen ist und ich eigentlich im Prinzip gar keinen Bock gehabt habe, irgendwo reinzuhören und überhaupt nicht die Lust verspürt habe, dort irgendwie mich länger als 20 Minuten aufzuhalten. So, und ich habe früher so viele Stunden in einem Plattenladen verbracht.
Ja, und das schließt ja so ein bisschen auch an das an, was wir eben kurz jetzt besprochen haben, als die Mikrofone nicht liefen. Wer kuratiert diese Orte? Wer ist das? Wer, ne, wenn du den Mediamarkt und den Plattenladen als Vergleich nimmst, dann wird der Mediamarkt in Altona so aussehen wie der Mediamarkt in Lindenau. In Lindenau gibt es keinen Mediamarkt, aber das wird sehr ähnlich sein, bis auf vielleicht mal irgendwo steht nur mal was Lokales oder was weiß ich, aber es wird bestimmt sein durch das, was sich gut verkauft. Ja. Und das muss man halt verhindern, dass das auch überall woanders passiert. Und durch ja, Tastemaker-Festivals, durch Leute, die geile Veranstaltungen machen und es gibt. Und das finde ich auch wichtig. Einfach, es gibt so viele Leute, die so viele geile Sachen machen und Ideen haben. Wie schafft man es, dass die Leute besser gefördert werden und besser irgendwie ihre Sachen machen können? Und ich habe auf jeden Fall Bock, in Zukunft einfach mehr kleine Sachen zu spielen, mehr, keine Ahnung, bei Freunden auf Hauspartys aufzutreten und solche Sachen wieder zu machen. Das ist für mich, das sind Orte, an denen ich so viel mehr schöne Erinnerungen mit wegnehme, als zum 20. Mal bei einem, das mache ich sowieso nicht mehr, aber sagen wir mal bei einem Red Bull oder Becks finanzierten Festival zu stehen, wo ich die gleichen Leute sehe, die ich gestern auch schon auf dem anderen Festival gesehen habe, wo alle Festivals irgendwie gezwungen sind, teilweise auch das Gleiche irgendwie zu spielen. Das wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr. Und der Gedanke, den ich eben hatte, war, was wir dazu natürlich beitragen können und was uns auch, glaube ich, gut tun würde, als die Leute, die wir, die Musikfans sind, halt auch einfach ganz klassisch zu den Konzerten zu gehen, ne? Und auch wirklich einfach mal so, und das ist, ich bin manchmal auch so unendlich faul, das tut mir dann auch immer leid, aber einfach hinzugehen. Einfach hinzugehen. Ich kenne das nicht, ich gehe da jetzt einfach mal hin. So, ich habe da noch nie von gehört, ich gehe da mal hin, das ist vielleicht nicht mein Genre, aber ich gehe da jetzt einfach mal hin. Ich bin Fan und deswegen ziehe ich mir das jetzt rein.
Aber da beißt sich die Katze ja in den Sack. Da beißt sich in den Schwanz. Auch da hat sich ja etwas geändert und dieses Momentum, ich gehe jetzt mal für 10 Euro auf ein Konzert von einer Band, die ich nicht kenne, ist ein anderes als ich bezahle 25 Euro für eine Band in einem kleinen Laden, die ich nicht kenne.
Ja.
Und auch das hatten wir ja schon, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Astra-Stube für mich eigentlich immer ein 5 bis 10 Euro Laden gewesen ist, der halt genauso funktioniert, hat damals, immer dieses damals, und die Hebebühne, so wie jetzt ist, eigentlich das Maximum auf 15 bis 20, um diese Leute halt überhaupt noch zu catchen.
Ja.
Aber ich habe eher das Gefühl, dass auch das abschreckend ist, dass du eigentlich für jeden Künstler oder für jede Künstlerin so viel Geld eigentlich zahlen musst. So wie damals eigentlich für eine Karte für Placebo oder Furz, weiß ich nicht.
Ja, das ist richtig, aber du musst ja, also
dass es für uns klar ist, dass das so...
Nee, aber das kann man dann ja auch wieder weiterspinnen. Das Problem ist ja daran, dass wenn wir jetzt 15, 20, 25 Euro für ein Ticket nehmen müssen, du musst mal gucken, was in Hamburg an Konzerten abgesagt wird. Das ist der absolute Wahnsinn, weil keine Tickets verkauft werden. Die ganze Zeit. Es werden die ganze Zeit nur Konzerte abgesagt in jedem Club, vor allem in den kleineren Clubs. Ich sage jetzt mal einfach so Hecken, auch die Hebebühne hat letztens wieder ein Konzert abgesagt, ja, wegen keinem Vorverkauf. Die kleinen Clubs haben einfach das Problem, sie müssen mehr Eintritt nehmen. Die KünstlerInnen sind aber genauso klein wie vorher, wo du vorher 5 oder 10 Euro genommen hast, nimmst du jetzt genau, was du sagst, 20, 25 Euro. Und es werden halt immer mehr Konzerte abgesagt, weil halt dann nur 20 oder 25 Tickets verkauft werden. Und weiß ich nicht, da müssen wir halt alle wieder in die Rote Flora oder ins Gängeviertel gehen und uns da halt Punkrock und Hardcore anhören. Und vielleicht müssten dann halt auch diese Läden einfach ein bisschen umdenken und auch mehr Indie mit reinnehmen. Oder Elektro. Oder, weißt du, was ich meine? Dass da die Grenzen auch so ein bisschen aufgestoßen werden. Dass die auch sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur Punkrock und Hardcore und alles nur auf Deutsch und so, keine Ahnung. Sondern wir holen jetzt auch mal die Indie-Künstlerin hier rein.
Die große Frage für mich ist die Kuh zu Ende gemolken langsam?
Ich glaube auf jeden Fall. Also in Bezug auf Streaming und Social Media würde ich sagen, sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt, also an einem ganz anderen Punkt, aber an einem ähnlichen Punkt, wie es vielleicht auch war, als Spotify angefangen hat oder als Streaming angefangen hat, so wo auch mit der Art und Weise, wie die Zeit der CD und der Vinyl irgendwie, es hat nicht mehr funktioniert durch Raubkopiererei und bla bla bla. Und dann kam jemand mit einer richtig guten Idee. Ich weiß noch, nämlich auch, weil du das gerade gesagt hast, so das erste Mal Streaming. Ich fand das so geil, endlich nicht mehr diese Dateien auf dem Computer zu haben, die dann irgendwie nur so MP3-Qualität waren. Ja. Und dann hat das Album gefehlt, dann habe ich sie falsch betitelt. Und es war mega, das ist ja jetzt so.
Stundenlang.
Ja, und alle CDs immer überspielen. Ja. Und da hat alles so lange gedauert. Und auf einmal hast du das auf dem Handy gehabt. Und das weiß ich noch, wie schön ich das fand. Also, ne, das ist jetzt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist es so schwer vorstellbar, was das für ein Gefühl war. Aber es war der Himmel. Alle CDs, die ich mir jemals gekauft habe, mit ein paar Ausnahmen waren da drauf. Und ich glaube ja daran, dass wir brauchen halt richtig geile Ideen und ich habe die leider nicht und wir werden die auch heute nicht finden, aber wir brauchen wieder Leute mit geilen Ideen und ich glaube und hoffe, es gibt ja so Acts, die auch wieder so viel mehr offline machen, die einfach dann so Veranstaltungen machen, das wird natürlich im Nachhinein dann oft auch ausgewertet auf Social Media, aber das Hauptding passiert offline und ich glaube, das ist vielleicht auch ein großer Schlüssel für, keine Ahnung, Straßenkonzerte oder Konzerte an sich. Was weiß ich, was man sich da alles ausdenken kann, aber das auch wieder, es gibt ja gerade einen großen Verdruss und auch einen Weggang von Social Media aus bekannten Gründen so und dass das auch zur Folge hat, dass das wieder mehr, und da habe ich auch Bock drauf, dass das wieder mehr im echten Leben passiert.
Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich Hauke gestern nämlich einen Screenshot geschickt habe. Hast du ihn überhaupt schon gesehen?
Ja, habe ich mir angeguckt.
Hast du angeguckt?
Headcrash.
Das Headcrash hier in Hamburg, kennst du das?
Nee.
Das ist auf der Reeperbahn. Das ist eher so ein Punkrock.
All das, was Indie der 2000er Rock und Metal zu bieten hat bis jetzt.
Genau, also die machen halt Partys und Konzerte.
Und die Konzerte sind halt auch so. Da spielt halt eher was mit verzerrter Gitarre. Genau. Gerne mal.
Und die haben gestern einfach geschrieben, dass die jetzt von Instagram und TikTok und Facebook weg sind.
Ja, geil.
So, weil die keinen Bock mehr haben. Und witzigerweise habe ich heute Morgen gesehen, KKT in Berlin, so einer der größten Ärzte und Toten Hosen, macht genau das Gleiche. Die sind weg,
Die
wollen weg von Instagram und Team Scheiße hat es natürlich sofort repostet und gesagt, so, ja, wir auch.
Geil.
Was klar war. Und ich glaube, ich habe gestern, also ich habe zu Hauke bei dem Headcrash-Ding geschrieben, ich glaube, das Headcrash hat keinen Bock mehr. Das war so, ne? Und dann fand ich es dann aber heute total krass, dass KKT auch einfach gesagt hat, so, nee, wir auch. Und das finde ich schon krass, weil KKT ist halt eine große Agentur mit großen Bands. Ich glaube jetzt nicht, dass die Toten Hosen und die Ärzte sagen werden, wir werden unsere Social-Media-Kanäle da niederlegen. Ja. Wenn sie es machen würden, riesen Respekt dafür, so auf jeden Fall.
Und sie könnten es auf jeden Fall auch machen.
Und die könnten es auf jeden Fall machen. Also ob die Ärzte und Toten Hosen noch einen Social-Media-Kanal haben, ist, glaube ich, sowas von scheißegal. Geht auf das Publikum.
Vor allem bei so Leuten wie die Ärzte, so das Geilste, was für mich das Coolste, was die Ärzte machen könnten, nur noch ihre Website zu haben.
Ja, genau.
So mit dem Gästebuch und so. Ne?
Das ist ein Gästebuch. Mach mal wieder ein Gästebuch.
Und zwar geil, ein das Flash.
Die haben,
eine Flashpage.
Die haben ein Gästebuch, ne? Die haben das immer noch, die Ärzte.
Finde ich ultra geil.
Finde
ich mega gut so.
Jedenfalls das letzte Mal, als ich drauf war.
Also ich bin gespannt, ob da jetzt noch mehr Leute folgen und das so machen. Ich würde es krass finden, auf jeden Fall, wenn das so wäre. Und vor allem, wenn es größere KünstlerInnen sind.
Ja.
So, wie gesagt, wie Ärzte und Toten Hosen, die halt dann auch noch die einfach eine riesen Fangemeinde haben.
Ja.
So, die dann sagen, okay, ihr seid nicht mehr da, das ist natürlich doof.
Ja, ich finde Team Scheiße ist ein gutes Beispiel für eine Band, die es geschafft hat, das, was die Fans und die Leute, die diese Band hören, mit dieser Band verbinden, ist entweder das Album oder die Live-Show.
Ja, total.
Absolut. Das ist bei denen, aber das ist halt auch diese Form von Subkultur, die gewisse Werte vertritt, die einfach aus meiner Sicht einfach geil sind und die das sehr konsequent machen. Und da kannst du dann als Fan auch sagen, geil, die unterstütze ich, weil ich habe Bock, sowas zu unterstützen und ich will, dass es da mehr von gibt. Und ich glaube, die Leute, die mir, Freunde, die haben im Felsenkeller gespielt, das ist direkt da, wo ich wohne. Ich konnte leider nicht, aber die Freunde, die da waren, waren so, das war nicht, es geht ja, ist auch die Musik und alles, ne, aber auch die Atmosphäre, die Leute, die Energie, total. So ist, das ist so eine zweistündige Abmeldung von der Realität, so, das ist ganz, ganz toll. Und ich, als ich die gesehen, ich habe sie live gesehen ein paar Mal und es war auch so, ich habe mich total gefreut so darüber, dass das gerade irgendwie so für sich steht einfach. Das, ich hatte nie vorher gehört, als sie das erste Mal gesehen, ich habe die auf der Fusion gesehen und war so, krass, ich weiß nicht, was das ist, so, ich kenne die nicht, aber ich bin da weggegangen und ich war Fan.
Das Witzige ist, dass diese Band natürlich nicht nur, klar, die funktionieren im subkulturellen Bereich auf jeden Fall, aber die spielen ja mittlerweile echt große Hallen auch und große Festivals vor allen Dingen. Also wir haben letztes Jahr mit denen gespielt, Hurricane und Southside, die haben jeweils vor uns gespielt. Und ich sag mal so, bei denen auf einer großen Bühne aufzubauen, während die spielen, ist die absolute Hölle.
Das glaube ich, ja.
Weil die halt keine In-Ears haben. Ja. Die haben wirklich noch Monitorbox. Und du hast dich gefühlt wie vor 10 Jahren auf Festivals. Und da hab ich noch gedacht so, Alter, das hast du dir jahrelang angetan, diesen Krach. Ich meine, es war voll geil, weil die auf der Bühne zu sehen, ist halt so cool. Ja. Weil die so einen Bock haben und halt auch auf Festivals einfach diesen Safe Space aufbauen innerhalb des Publikums. Ne? Also immer mit diesen so, ey, wenn einer hinfliegt, bitte hochheben und passt bitte auf euch auf und das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und das wollen wir nicht. Ja. Und es funktioniert auch auf großen Festivals. So, das ist mal total bemerkenswert. Und die Band hat eh bei mir gewonnen, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, machen die es so auf ihrer Tour, also wenn die einen Support mit haben, dass einfach 1 Euro mehr auf das Ticket draufgeschlagen wird. Und diesen Euro bekommt komplett die Support-Band.
Geil.
Und das ist einfach der Hammer.
Ja,
voll schön. Überleg mal, du spielst in einem 800er Laden und du verkaufst 800 Tickets, das sind 800 Euro für eine Support-Band. Sag mir bitte mal, welche Band in Deutschland 800 Euro für eine
Support-Band?
Niemand.
Die wollen ja eher 800 Euro haben.
Ich wollte gerade sagen, die wollen eher 800 Euro haben. So. Und das fanden wir so, das fand ich so toll und so lieb und so, wir kümmern uns halt um alles irgendwie. Das war, also diese, ich liebe die Band, wirklich.
Aber halt auch, und das finde ich, keine Ahnung, auch alles, was man bei Team Scheiße sieht, so, ne, ich kenne die nicht, alles, was wir sehen und so, ist das, was die auch wollen, was wir sehen, aber man hat das Gefühl, und das ist ja das, was so oft fehlt, man kann sich auch alles auf die Fahne schreiben, alles, und man kann, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das, was so eine krasse Erfahrung für mich war, hinter gewisse Kulissen gucken zu können, Menschen, KünstlerInnen kennenzulernen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise geben und die im Endeffekt auch in einer ähnlichen, auf eine ähnliche marktwirtschaftliche Art und Weise denken. Ne? Wenn jetzt gerade das funktioniert, dass man, keine Ahnung, Werbung macht für eine offene Gesellschaft, dann mache ich das. Aber wenn das nicht mehr so en vogue ist, dann werde ich das auch nicht mehr so viel machen. Mhm. So, ne? Also immer so, ja, einfach so opportunistisch mitzugehen, so ungefähr. Und was ich gerade witzig fand, war, dass du gesagt hast, dass du hinter der Bühne standst. Das war für mich eine Erfahrung zum Beispiel, als ich jünger war, war ich immer so, boah, geil, diese Leute, die da direkt neben der Band stehen, wie geil ist das denn? Ich will das unbedingt irgendwann mal erleben. Und als ich das erste Mal da stand, dachte ich, es gibt keinen schlechteren Platz als hier. Ich sehe alles von hinten, die Leinwand sieht total komisch aus, der Background sieht komisch aus. Ich höre nur Schlagzeug, weil die mit In-Ear spielen. Also vielleicht für Leute, die das noch nie, die noch nie quasi sich mit Bühne auseinandergesetzt hat, das ist ja auch klar, warum sollte man sich damit auseinandersetzen, aber normalerweise oder oft gibt es Monitore, von denen man dann quasi zurückgespielt bekommt, was man auf sein Instrument spielt und dadurch ist hinter der Bühne auch Sound, aber bei In-Ear stehen die halt nicht, die haben Kopfhörer drin und dann hört man halt nur das, was halt von sich aus Ton abgibt, man hört halt Schlagzeug, man hört manchmal noch nicht mal E-Gitarre und gar nichts und man hört einfach nur einen Schlagzeuger, der so laut spielt. Und das war für mich ein gutes Bild für dieses Ding. Ah, okay, so ist das, also hier hinter die Kulissen zu blicken. Es ist so ernüchternd. Ich wäre so gerne gerade vorne vor der Bühne.
Ja. Nee, das ist wirklich so, das stimmt schon. Und darum war das bei Team Scheiße halt so schön oldschoolig. So, du standst ja zwar und musstest aufbauen, du bist taub geworden, aber es war trotzdem geil. Es hat trotzdem so Bock gemacht.
Man hat die Energie irgendwie mitbekommen.
Ey, völlig. So, also das war auf jeden Fall schon krass.
Aus Musikersicht natürlich gut, dass es diese Dinge gibt, dass man irgendwie jahrelang Konzerte spielen kann und nicht taub ist. Und so. Das ist schon auch ein großer Vorteil. Aber was mich doch interessiert, weil du eben darüber erzählt hast, du hast gesagt, du hast 2014 einen Vertrag unterschrieben. Mhm. Das heißt, du hast 2014 in der Band gespielt oder was war?
Genau, ich habe 2014 in der Band gespielt.
Und in der spielst du aber nicht mehr?
Nein, wir machen gerade eine langfristige Pause. Also es gibt irgendwann wieder neue Musik, aber es ist nicht geklärt, wie lange das noch so geht, aber wir haben eigentlich dieses ganze, wir haben das alles durchgespielt.
Okay.
Also alle idiotischen Entscheidungen, alle, oh geil, ich unterschreibe einen Vertrag und ich verkaufe meine Seele zu, ach scheiße, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich habe ja wirklich meine Seele verkauft.
Mhm. Und willst du da noch im Detail drüber reden oder ist das eher ein unangenehmes Thema, wenn ihr jetzt gerade in dieser Phase seid?
Ach, weiß ich nicht. Also es ist ja immer diese...
Weil wir haben ja jetzt gerade teilweise dann über meine Erfahrungen mit meiner Band gesprochen. Eigentlich bist du ja gerade in der Position, wo du viel interessantere Sachen... Ich kann ja nur noch Sachen erzählen, die sind 5 Jahre her, wenn wir über AMK und nicht über Beach People reden. Aber du kannst ja dann quasi jetzt in live sagen, was das mit dir macht, mit diesen Sachen konfrontiert zu sein.
Das finde ich gerade richtig gut.
Schön, dass du das ganz gut findest. Das finde ich gut, ja. So. Du warst also der Teil, der Bassist in der Band, der, ne? Nee, egal. Also, ja, frag mich was.
Seit wann gibt es diese Band und wie heißt ihr?
Diese Band gibt es seit 2006, die heißt Eau de Ville. Wir haben
Französisch, das Eau de Ville quasi?
Nee, das klingt irgendwie am besten. Früher haben wir englischen Prog-Rock gemacht, da hieß es Eau de Ville.
Ah ja, okay.
So, und eigentlich ist diese Band wahrscheinlich eher so die ständige Begleitung meiner Suche nach Kunst und vielleicht auch Bestätigung. Weil wir haben englischen Prog-Rock gemacht, dann haben wir angefangen, deutschen Hardcore zu machen und irgendwann haben wir 2015 ein ziemlich poppiges Album gemacht. So, die Musik Express hat dann irgendwann gesagt, so Biffy Clyro in Deutsch.
Aha.
So, das war.
Also Biffy Clyro, aber auch die poppigeren Zeiten dann von Biffy Clyro.
Ja, die poppigen, ne? Zeiten von Biffy Clyro. Weniger Geschreie, aber man hat immer in der Produktion gehört, dass wir früher auch mal teilweise Metal gespielt haben.
Okay. So. Und 2006, wie alt warst du da?
2006, wie alt war ich da? 32. Nee. ich war da 2006, 24.
Aha, also wir reden ja schon von einem ähnlichen, im Nachhinein kann man ja sagen, ähnliches Alter, in dem wir angefangen haben mit unseren beiden Bands. Auch wenn ich 20 war und du 24, es macht den Braten jetzt nicht so fett.
Jein, und ich kam vom Dorf und war super unerfahren und man hatte natürlich irgendwie so eine kleine Mini-Punk-Band gehabt. Auf dem Dorf war man schon jemand. Mhm. So, und in der Clique war man schon jemand, aber wenn ich das alles so musikalisch betrachte, so wie ich darauf zurückblicke, ist das halt einfach so, oh, da war es aber noch ganz schön in den Anfangsschuhen. Mhm. Dann haben wir 2007 dieses Local Heroes Ding mal mitgemacht und haben da bundesweit gewonnen und haben dann unter den Augen einer Jury wurden wir dann Newcomer Deutschlands 2007 und da ist erstmal gar nichts passiert.
Habt ihr irgendwas gewonnen? War das dotiert oder?
Ja, ein bisschen Geld, ein bisschen Support für Matzen und ein bisschen Erfahrung, aber im Prinzip waren Auletta, die damals halt mitgemacht haben, diejenigen, die steil an uns vorbeigezogen sind. Mhm. So, und dann war es ganz viel, das war ganz viel Selbstfindung, bis wir irgendwann 2014 hat unser Gitarrist gesagt, so, das können wir nicht mehr machen, wir können nicht mehr irgendwie von Kaschemme zu Kaschemme hingehen, wir müssen jetzt mal uns einen Produzenten suchen und mal richtig aufnehmen.
Und welches Matzen-Album war das, als ihr Support gespielt habt?
Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das Ende. Mit der Geschichte, nee, die Schreibsgeschichte, das ist das zweite Album. Ja.
Matzen übrigens auch, finde ich, eine sehr spannende Band eigentlich und eigentlich auch ganz schön krasse Sachen gemacht, vor allem auch damals. Ich weiß leider nicht, was sie jetzt gerade machen, aber underrated, aufs Maul, würde ich sagen.
Hier, die haben doch gerade jetzt noch eine sehr politische Single rausgehauen und sind immer noch mit dabei und sind nicht in die Jahre gekommen, würde ich nicht sagen, aber wenn man die auf der Bühne sieht, da geht nochmal der Schalter an und dann sind die wieder 20. Mhm.
Matzen ist halt wie Donuts, ne? Also die packst du auf eine Bühne und die Leute drehen durch. Ja. Das ist Fakt. Also klar, Donuts sind größer als Matzen mittlerweile, aber Matzen sind immer noch so, dass die auf den Festivals halt echt gute Slots spielen. So. Und egal, wann ich Matzen sehe, mich bekommt es tatsächlich. So, absolut.
Unabhängig davon kann ich dir, also wie fühlt sich das an, sagen, ich bin jetzt ja keine 20 mehr und auch keine 25 mehr und auch keine 32 mehr, sondern ich bin 42 und ich werde nächste Woche 43. Oh mein Gott! Aber ich mache immer noch Musik.
Oh Gott, wir haben nächste Woche Geburtstag, ne?
Wir haben nächste Woche
beide. Geburtstag. Beides? Ja, wir haben gleicher Tag. Ja, ja. Aber du bist jünger, älter?
Ich bin auf jeden Fall jünger.
Sagt er. Wer hat hier einen riesengroßen Muskelkater, weil er 3 Schränke von Ikea nach oben getragen hat?
Aber wie alt wirst du?
Alt.
Okay.
Das ist kein Thema für diesen Podcast. Daniel versucht das heimlich zu verschweigen.
Aber es gibt Wetten auf mein Alter. Also es gibt halt noch so,
okay,
so Pötte, wo Geld drin ist.
Achso, okay. Wann du stirbst oder wie alt du wirklich bist?
Wie alt ich wirklich bin.
Okay, dann schreiben wir jetzt 2014. Ihr seid frustriert davon, dass es finanziell und vom Publikum nicht gut genug ist und sagt, wir glauben, wenn wir jetzt ein kommerziell klingenderes, produziertes Album machen, dass das dann besser wird. Und was ist dann passiert? Was spielst du für ein Instrument? Noch kurz vorher?
Ich singe. Witzig, gerade zu der Zeit war das auch so, dass wir die Kritik bekommen haben, schon wieder so eine Band, die sich anhört wie Annemarie Kantereit.
Ah. Stimmt, das gab's auch mal.
So, weil wir zwei Songs hatten, einer hieß auch Leuchtreklamenpoesie, wo man auch hätte sagen können, oh, das könnte auch ein Song sein, den ihr hättet schreiben können, vielleicht in einer anderen Produktion, aber und dann gab es so Querverweise da drauf, aber weiß nicht, Radio Top 200, so zwei mäßige Touren und Festivalauftritte kamen dann schon danach und dann gab es noch mal zwei unerfolgreichere Alben noch dazu, aber sie wurden halt produziert und man war die ganze Zeit im Studio, man hat Musik gemacht und man hat sich dann weiter selbst gefunden, so, und dann kam Corona. Einfach.
Ah, aber okay.
Deshalb, ich wollte es halt ein bisschen abkürzen, weil es halt, man kann, ne, wenn du dieses Buch halt hineinschaust, dann ist es ein,
klar,
es ist ein großes Buch. Ich kann einfach nur sagen, wie, und das ist wiederum, ne, da gehe ich mal zum Anfang. Ich war ja gestern dieses Gespräch gehabt mit der Person, die ja 30 ist und die sagen würde, Mensch, wenn der jetzt hier, der Malte hier sitzt und sagt so, ja, habe für 200.000 Leute gespielt, hat mich nicht glücklich gemacht. Das verstehe ich aber nicht, das will ich aber auch so. Habe ich auch gestern gesagt, irgendwann kommt halt immer diese Phase, wo du als Künstler dich immer wieder bestätigen musst und sagen musst, du bist ein Künstler. Also du entscheidest dich dafür, unabhängig davon, was Erfolg ist oder was nicht Erfolg ist. Weil Erfolg kann man immer anders definieren. Leute würden dich halt angucken und würden deine Zeit bei Annemarie Kantereit als totalen Erfolg ansehen. Du guckst dir aber deine Diskografie in 10 Jahren und sagst halt einfach, ah, guck mal, da habe ich das Album gemacht, da habe ich das geschrieben, da habe ich für den das geschrieben, da habe ich diese Produktion gemacht und sagst halt einfach dass du kontinuierlich Impulse in die Welt hineinbringst, das ist mein Erfolg. Und das habe ich denen versucht zu erzählen, weil ich habe gesagt, so hey, ich habe vor 5 Leuten gespielt, aber auch vor 5.000 Leuten. Das Gefühl bleibt gleich. Auf das, was ich halt wirklich zurückgucke, ist die Menschen, die ich mitgenommen habe und das, was ich hinterlassen habe.
Ja.
Und das ist für mich der Erfolg. Und das ist immer noch die Möglichkeit zu sagen, jetzt auch mit 43, oh, ich habe noch Bock, noch ein Album aufzunehmen. Egal, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, aber ich habe einfach Bock, im Studio mit coolen Leuten halt Musik zu machen.
Ja, und ich finde ganz wichtig, dass wenn ich sage, aus meiner Perspektive, dass sich für mich das auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt oder angefühlt hat oder was auch immer, dann ist das ja einfach nur meine Perspektive. So, ne? Wenn die Person dann sagt, ja, der hat ja gut reden, dann ist das ja mega gut. Dann ist das ja schon mal irgendwie, wenn das ein authentisches Feedback ist auf das, was ich sage, dann ist das doch eine Position und was Geiles, wo diese Person was draus machen kann. Ne? Wenn das einfach nur so dismissed wird, so von wegen, ja, der hat gut reden, der hat sich da nicht mit auseinandergesetzt. Ich glaube, wenn man sich die Kunst anhört, die ich gerade mache, die Sachen durchliest, die ich schreibe in meinem Newsletter oder irgendwas auch so, ne, irgendwas, sich das auch wirklich anguckt und da auch offen für ist, dann weiß man, dass ich versuche, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe gerade ein Album darüber geschrieben, unter anderem, ne, also so nicht nur darüber, aber darüber, was erfolgreich sein bedeutet. Das Album heißt Has-Been. Has-Been ist jemand, der die erfolgreichste Zeit seines Lebens hinter sich hat. Was bedeutet das für mich? Was ist für mich ab jetzt Erfolg. Ich werde nicht nochmal diesen Erfolg haben, kommerziell. Und zu sagen, ich bleibe erfolgreich, wenn ich mit meiner Kreativität verbunden bleibe, wenn ich das mache, wo ich Lust drauf habe und wenn ich versuche, die Dinge zu machen, die ich für gut und für richtig halte. Wenn ich gute Beziehungen habe zu den Leuten um mich herum, wenn ich irgendwie auf mich achte, etc. pp. Das ist für mich erfolgreich sein. Wenn für dich erfolgreich sein heißt, du möchtest vor 50.000 Leuten gespielt haben, go for it, so, dann ist das dein Ziel. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, du wirst nicht dastehen und ab dann wird alles aufgelöst sein, aber vielleicht ist das bei dir oder bei irgendwem komplett anders so. Aber ich glaube, ich glaube, man darf sich auch nicht verarschen lassen. So, ich finde, sowas wie zum Beispiel TikTok-Fame ist für mich etwas, was das sehr gut beschreibt. Wenn man die Vorstellung hat, dass daraus etwas entspringt, wenn du jeden Tag auf TikTok postest und irgendwann diesen Hype hast, dass das etwas ist, was irgendwie eine Abwesenheit bedeutet von allem, was du gerade blöd findest. So, das ist einfach eine Wette, die wirst du auf jeden Fall verlieren. Es gibt dieses Versprechen nicht, was dann eingelöst wird. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Gewisse Dinge können dadurch verschwinden, aber es ist nicht, also ich meine, wie viele Leute müssen noch süchtig werden, sich umbringen und darüber berichten und sagen, hey, es gibt noch andere Sachen währenddessen, wir können das nicht auf eine Karte setzen. Und während du, und das finde ich halt auch wichtig, die ganze Zeit postest, verdient da jemand dran, von dem du eigentlich nicht willst, dass er daran verdient. Also dann lass es Mark Zuckerberg sein, auf Facebook, was auch immer so. Und die wollen, dass du so denkst. Das ist das Ziel. dass du immer weiter engaged bleibst, dass du immer weiter mit diesen Plattformen interagierst. Das ist das Ziel. Und wenn du sagst, ich muss einfach nur hier diesen Moment haben und dann wird irgendwas weggehen, dann ist das das, was die wollen. Die können nicht besser Leute unbezahlt für sich arbeiten lassen als so. Und ich glaube, es gibt etwas, was Jim Carrey mal gesagt hat, damit die Person, die jetzt zuhört und mich dafür verurteilt, dann Jim Carrey verurteilen kann, der gesagt hat, er hat an seinem Vater erlebt, der Vater war eigentlich leidenschaftlicher Trompeter oder war er Trompeter, er war auf jeden Fall Musiker und wollte Musiker sein. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er seinen Sohn bekommen, Jim Carrey. Und dann hat Jim Carrey erlebt, wie sein Vater diese Passion abgelegt hat und hat gesagt, ich mache jetzt was Richtiges, damit ich die Familie finanzieren kann, und ist Hausmeister geworden. Und war sehr unglücklich in dem Job, hat ihn aber auch gewissenhaft gemacht, hatte eine Familie, die er ernähren musste, etc. pp. Wurde dann aus heiterem Himmel fristlos gekündigt. Und hat dann zu seinem Sohn gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass das, was ich als sicher wahrnehme, dass das auch nur etwas ist, was genauso wegfallen kann, wie wenn ich Trompeter bin zum Beispiel, dann hätte ich niemals damit angefangen. Deshalb musst du mir versprechen, dass wenn du etwas machst, also wenn du dich für Dinge entscheidest, dass du versuchst, gerade wenn es Kunst ist, das zu machen, was du machen willst. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was machst, was du nicht machen willst und dann nicht erfolgreich bist. Aber wenn du das machst, was du machen willst und damit nicht erfolgreich bist, dann hast du das gemacht, was du machen wolltest. Und das, finde ich, ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und das ist die Erkenntnis, die ich teile. Ich habe Sachen gemacht, die wollte ich am Anfang auch noch machen, irgendwann nicht mehr, aber ich bin dabei geblieben, weil es war angenehm, es war komfortabel und ich hatte noch diese Geschichte in meinem Kopf. Ich stehe doch gerade vor diesen Menschen, die hören mir doch zu, das muss doch, ich soll mich doch gut fühlen und natürlich auch immer das Feedback bekommen und ja auch selber immer gedacht habe, das hat Mac Miller mal auf einem Album gesagt, it's hard to complain from a 5-Star-Hotel, so, wer will sich das denn anhören? So, und dann habe ich angefangen, mich zu betäuben. Ne? Das ist dann der nächste Prozess, der dann halt unter anderem passiert. Ob es dann Kiffen ist oder Alkohol trinken, bei mir war es zum Glück dann nicht noch irgendwie mehr, aber dass ich zu viel gegessen habe, dass ich, weißt du, die ganze Zeit nur unterwegs war, dass ich Beziehungen hatte, die nicht funktioniert haben und so. Das war Resultat daraus, dass ich eigentlich sehr unglücklich war. Und ich glaube, man kann sehr unglücklich werden, wenn das der alleinige Fokus ist, lass es mich so sagen. Ich glaube, man muss währenddessen auch noch gucken, inwiefern spiele ich das Spiel mit und verkaufe mich da auch. Alles fair, und das muss man leider auch teilweise machen in unserer Welt und in der Musikbranche, aber wie weit gehe ich da? Und da will ich dich fragen dann natürlich, wie hat sich das für dich angefühlt 2014, als ihr dann dieses Album gemacht habt? Wenn du im Nachhinein sagst, da haben wir uns eigentlich so ein bisschen darauf eingelassen, dass es jetzt so besser funktionieren soll, hat sich das währenddessen blöd angefühlt, hat sich das gut angefühlt?
Der Prozess hat sich gut angefühlt. Die Musik zu machen hat sich gut angefühlt, das Business hat sich nicht gut angefühlt. Weil man auf einmal gemerkt hat, okay, krass, dieses Business bedeutet ja, ich mache 10% Musik und der Rest ist ja nur Gehassel von A nach B. Und man ist dann nicht mehr mit seinen Jungs irgendwie 2 bis 3 Tage im Proberaum, so, sondern befindet sich eigentlich eher in anderen Situationen und muss Sachen machen, wo man denkt so, okay, alles klar, jetzt funktioniert. Komisch, dass ich das früher niemals gemacht habe, aber jetzt, weiß ich nicht, Kommunikation, die erste richtige Booking-Agentur, ja. So. Drüber nachdenken, der nächste Schritt, ist es jetzt gut, dass wir mit Johannes Oerding Support spielen?
Oh, Johannes Oerding, interessant, dass du das auch, erstmal finde ich es interessant, dass du sagst, dass du das Gefühl hattest, dass ihr nur noch 10% Musik macht, weil da haben wir eigentlich auch den Beweis dafür, es war da auch schon so, vor 10 Jahren, ne, wo wir eben drüber gesprochen haben, so, es war eine ähnliche Zeit oder ähnliche Dinge, Dinge haben auch eine ähnliche Funktionsweise gehabt. Johannes Oerding, gutes Beispiel, weil ich habe auch einen Bandcontest 2010 gewonnen mit meiner ersten Band. Und wir haben unter anderem 500 € von der Sparkasse West bekommen. Nee, Entschuldigung, das war nochmal ein anderer Preis. Aber wir haben 500 € von der Sparkasse West bekommen und sind dann dahin gekommen. Das heißt, Sparkasse West, glaube ich, in Loma, also in einem kleinen oder irgendwo in einem kleinen Ort bei mir in Hennef in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, bei Köln. 15 Leute vielleicht, wir als Band und halt 10 Leute von der Sparkasse. Und wer spielt?
Johannes Oerding.
Johannes Oerding. Und Johannes Oerding spielt da und hat schon ein Album dabei oder so. Und der spielt da und ich sehe und ich höre den und ich denke, krass, das ist eine richtig gute Band, die gerade spielt. Ne, das ist nicht meine Mucke und ich werde es mir nicht anhören, aber die sind richtig gut. was machen die bei der Sparkasse West? Und 10 Jahre später spielt er halt, keine Ahnung, was der dann gespielt hat, hier irgendwelche riesigen Sporthallen und so.
Für die Sparkasse West.
Aber das finde ich halt auch so, fand ich halt auch so interessant irgendwie zu sehen. Ja, das ist halt auch manchmal auch der Verlauf, ne? Dann du machst halt diese scheiß Auftritte und scheiß, was weiß ich, Interviews und Fahrten und hast du nicht gesehen. Das ist halt irgendwie auch Teil davon. Und witzig, dass du Johannes Oerding sagst, weil ja, der ich dem halt auch begegnet bin. Und dann habe ich ihm das erzählt, 10 Jahre später. Habe ihm gesagt, ich habe übrigens, kannst du dich erinnern, dass du mal
Sparkasse West gespielt hast?
Er konnte sich leider nicht erinnern.
Ja, das liegt auch an anderen Sachen, dass ich mich da nicht mehr erinnern könnte.
Das ist,
nicht, dass wir sagen, dass Johannes Oerding gerne Alkohol trinken würde. Sowas würden wir nicht sagen.
Ach Quatsch, der ist super. Den hatten wir auch schon hier zu Gast.
Den hatten wir auch schon, das ist richtig.
Hattet ihr wirklich?
Ja, den haben wir so ein bisschen aufs Den haben wir so ein bisschen aufs Korn genommen.
Ja, das war tatsächlich auch ein sehr unangenehmer.
Könnt ihr euch anhören irgendwo in den ersten 50 Folgen.
Ja, ich glaube auch in den ersten 50 Folgen war das.
Ich glaube, der Titel ist Der Lauch im Stechschritt.
Ja, genau.
Der Lauch im Stechschritt.
Da kommt nämlich raus, dass Hauke und Johannes die gleiche Frau hatten. Und das ist im Podcast rausgekommen, ist bei mir persönlich körperlich unangenehm, da zu sitzen. Das war richtig schlimm.
Und was war das unangenehm oder gab es noch mehr Sachen,
die daran unangenehm waren? Nee. Das war einfach nur so, dieser spezielle Moment war ein bisschen unangenehm. Sonst war das ein super Podcast. Das hat voll Bock gemacht.
Nein, das war generell ein super Podcast. So, ich habe jetzt folgende Information. Wir haben die 90 Minuten Schallgrenze erreicht. Hast du dieses Jim Carrey Zitat, was du da gerade rausholt, hast du das schon in einem anderen Interviewformat erzählt?
Nee.
Gut, dann bunkere ich das jetzt mal als unsers, weil ich fand das voll schön. Ich hätte am liebsten da gesagt so, und stopp, dieses Zitat gehört jetzt uns. Nee, ich fand es wirklich schön. Ey, ich fand ich hätte nicht erwartet, dass du so unfassbar sympathisch und interessiert an anderen Menschen bist.
Wirklich?
Ja, wir kennen uns halt nicht und die Person, die uns sozusagen verbunden hat, hat nur gesagt, da kommt der von Annemarie Kantereit und manchmal ist ja auch so, dass man in Schubladen denkt und dann denkt so, ah, der hat ja schon alles gesehen. So, und dann kommt er halt hier in die Hebebühne rein und denkt sich, warum ist hier nicht mein Mondscheinwasser? So,
Aha.
Was stellt denn der für Fragen?
Also ich hab das nicht gedacht, würde ich mal ganz kurz eben sagen.
Ja, come on.
Nee, habe ich nicht.
Nee, aber ich habe dir, ja, egal.
Umso schöner, dass sich's verändert hat. Aber ich meine, das ist ja auch etwas, was komplett nachvollziehbar ist, die Projektion. Und ich kenne diese Projektion auch. Also jetzt weniger als damals. Ne? Wie gesagt, das ist sehr lange her. Ich mache sehr viele andere Sachen. Und ich glaube, wenn man mir folgt bei den Sachen, die ich mache, ne? ich schreibe so einen relativ langen Newsletter immer und ich weiß nicht, inwiefern ihr das Album zugeschickt bekommen habt und schon gehört habt, aber
das Album nicht. Ich habe die 3 Songs auf Spotify und Leaving the Band ist halt so ein Liebling, feiere ich richtig ab.
Schön. Liebling
habe ich zuerst gehört und habe gedacht, so
das,
geil.
Das, was wir gerade gehört haben?
Das, was ich dir gerade gezeigt habe. So, oh cool, da kommt ja total viel von Fowls, da kommt total viel aus diesem Indie Whitest Boy Alive Kontext, den ich halt in den 10er Jahren sehr, sehr, sehr gemocht habe, aber mit einer guten zeitgenössischen Produktion. Ich finde es total gut.
Das freut mich sehr. Ja, das war auch, also ich meine, das ist meine Zeit, ne? Also die Band, wegen der ich in einer Band spielen wollte, waren die Strokes und dann kam der Rest, den du gerade auch genannt hast. Also das ist natürlich alles ein Begriff für mich und das war für mich auch wieder ein Element vom Album. Es gibt auf dem Album auch Sachen, die klingen ganz anders, aber eine Rückbesinnung auch auf den Ursprungsimpuls, den ich hatte, Musik zu machen. Und halt auch sozusagen, ich will Musik machen, die ich einfach selber feiere und die ich mir selber anhören will. Und das ist Beach People und das ist das neue Album und das ist das, was ich jetzt mache. So, ne? Und
bam, 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 bam. Witzig eigentlich, ne? Dass die Strokes haben den großen Erfolg, dass ganz, ganz viele Menschen wegen ihnen Musik machen wollen.
Na,
ich kenne so viele Leute, die halt wegen dem ersten Strokes-Album sagen, ich habe das erste Strokes-Album und deswegen mache ich Musik.
Ja.
Und deshalb gibt es nämlich eine Playlist, die heißt Asakulana Nachtasyl-Playlist auf Spotify und da wünschen wir und unsere Gäste uns immer den ein oder anderen lustigen Schenkelklopfer drauf. Das heißt, wenn du Bock hast, 2, 3 Songs draufzupacken, kannst du es gerne machen. Ich wünsche mir in dem Sinne halt schon auf die Liste Leaving the Band von Beach People.
Dankeschön.
Das ist schön. Ich bin irgendwie abgedriftet bei Spotify in eine Emo-Playlist, die mich jetzt seit knapp 3 Wochen begleitet und die ist total großartig. Und daher wünsche ich mir auf jeden Fall von Taking Back Sunday Make Them Sure und von Dashboard Confessional Gonna Go Unnoticed heißt es, glaube ich. Und weil ich wieder in diesem Emo-Bums reingekommen bin, habe ich wieder angefangen, Alola zu hören. Ey, Leute da draußen, bitte tut mir mal einen Riesengefallen, weil Alola gerade auch wieder auf Instagram aufgetaucht sind. Tom hat anscheinend Langeweile und hat einfach einen Alola-Instagram-Account aufgemacht, was ich großartig finde. Und er postet witzige Sachen.
Ganz kurz, ja. Das ist total interessant, weil Alola war eine Band, die wir auch viel gehört haben, auch als ich meine erste Band hatte, also lange her. Mhm. Und der ist mir gefolgt auf Instagram und wir haben total viel geschrieben irgendwann. Wenn das der richtige Adola-Account war.
Ja, auf jeden Fall. Das ist hundertprozentig Tom gewesen. Weil
der ist mir jetzt auch wieder gefolgt und der ist auch der Beach People-Fan. Ja.
Alles klar. Tom, falls du uns noch hörst, liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und von Adola wünsche ich mir auf jeden Fall zum Geburtstag alles erdenklich. Aber hört mir Adola, weil diese Band einfach großartig ist. Und ich glaube, wenn die jetzt nochmal eins von ihren Alben rausbringen würden, würde das gut durch die Decke gehen.
Ich hätte eine Idee. Herrenmagazin nehmen die mit als Support.
Ja, dann müssen die erstmal
wieder reinkommen.
Dann müssen wir wieder reinkommen, genau.
Hast du zwei Songs?
Aus dem Stehgreif würde ich, glaube ich, gerne einen Song, den ich gerade sehr viel höre, von Sia Gray, der heißt Lie Down. Und dann aber auch nur, weil ich jetzt gerade Almost Famous nochmal geguckt habe, würde ich gerne America von Simon und Garfunkel. Ah. Das ist schnulzig,
ja,
aber das ist auch ein unfassbarer Song. Ja. Also ich gucke ja auch viel auf Texte und auf so Songwriting an sich und das ist absolut krass, was Paul Simon, also ich meine, das erzähle ich jetzt auch niemandem was Neues, so, aber was der gemacht hat teilweise und auch bei diesem Song. Und als der kam in dem Film, habe ich mich wieder erinnert, boah, den Film habe ich so geliebt als Kind und ich habe es irgendwie vergessen gehabt. Deswegen packe ich den mal drauf, weil du mich hier gerade so spontan fragst.
Und dann guckt ihr euch zu Hause auch einfach sofort nochmal Almost Famous an, weil der Film einfach großartig ist. Meine Lieblingsszene Almost Famous, wenn die alle in ihrem Bus sitzen, den Sänger gerade total druff abgeholt haben von der Party und die anfangen Tiny Dancer zu singen von Elton John, ist für mich die geilste Szene im ganzen Film. Das ist so groß, kriege ich jedes Mal Gänsehaut und denke mir so, ja Mann, geil. Weil das halt auch so dieses Bandgefühl gezeigt. Weißt du, die haben sich irgendwie gestritten, alles war kacke. Dann kommen sie aber wieder zusammen und sitzen in dem Bus und irgendwie fangen an zu singen und alle sind wieder irgendwie so ein bisschen, ach, war ja doch nicht alles so kacke.
Großartig. Ich hätte auch fast Tiny Dancer drauf gemacht, aber irgendwie habe ich den schon. Ah ja, perfekt. Ja,
das ist ein großartiger Song.
Sehr natürlich. Ja. Was ich in dem Film, aber das ist natürlich auch, aber ich meine, dann kommen wir, das ist jetzt auch das Letzte. Das ist das Letzte, was ich sage, weil wir über Verkürzungen und so gesprochen haben und dieser Film, ich weiß nicht von wann er ist, ich glaube 93.
Ja, ich glaube auch.
Ich bin auch 93 geboren. Der skippt ja die ganze Zeit in dem Song vorwärts. Ja. Ne? Die zeigen so die erste Hälfte, erste Strophe, dann geht's eine halbe Zählzeit in die Bridge und dann Refrain. Genau. Der kommt ja im Original nach 2,5 Minuten oder so. Ne? Also auch da war schon, wir müssen schon irgendwie das Ganze auch ein bisschen verkürzen.
Stimmt. Die Szene geht halt so und so lange, wir müssen den Song auf jeden Fall so kürzen, dass es trotzdem geil
genau.
ist.
Genau, da hat sich Elton John bestimmt auch nicht gefreut.
Ja, und falls ihr Almost Famous durch habt, kann ich euch noch kurz die FC Hollywood Bayern Doku auf ZDF empfehlen, die wirklich, wirklich auch für Leute, die keinen Fußball mögen,
ich hab
richtig,
sie gesehen.
richtig
ZDF
gut ist.
ZDF ist das, ne?
ZDF. Ja. Und zwar, irgendwann wollte ich nochmal einsteigen mit der dritten Episode Mehmet Scholl und die Aufmerksamkeit Bravo und wie Mehmet Scholl den kompletten FC Bayern und den Fußball und wie Menschen auf Fußball reagiert haben, verändert haben. Es ist super interessant, weil Mehmet Scholl hat das erlebt, so mit dieser Aufmerksamkeit als Fußballer, wo so viele Leute auch hinterher geifern. Dieses, okay, es gibt ja nicht nur gutes Feedback auf das, was ich jetzt hier gerade sage und was da jetzt so rausgeht, da gibt es ja auch schlechtes Feedback. Wie gehe ich denn damit um? Ich verstecke mich halt einfach. Und das ist irgendwie so dieses Beispiel auf, ich bringe halt Content raus und wie reagiere ich eigentlich darauf, wenn es nicht nur die Daumen hoch gibt, sondern wenn du halt auch richtiges Bashing bekommst für das, was du sagst.
Also das lohnt sich.
Deshalb lohnt sich auf jeden Fall. Ne, es ist zwar eine Fußball-Doku, aber wirklich die Mehmet Scholl, die Folge mit Mehmet Scholl ist einfach so, so war die Aufmerksamkeit damals. Jetzt willst du noch, ich will niemals zum FC Bayern gehen, von den Toten Hosen wünschen,
nein,
oder was?
Ich will auch noch eine Serie empfehlen, läuft leider nur auf Paramount Plus leider. Nothing But A Good Time, The Uncensored Story of 80s Hair Metal. Großartig. Drei Folgen jeweils, ich glaube, eine Stunde oder so. Und es geht halt um diesen ganzen LA Hair Metal Mötley Crew, wie die alle hießen und wie die alle so riesengroß waren, sich dann selber kaputt gemacht haben mit Drogen, Alkohol und Frauen und dann auf einmal Nirvana kam und alles weggebumst hat. Also Grunge im Endeffekt, so Absolut. Und jetzt ja wieder ein riesen Revival haben. Diese ganzen Bands von früher sind jetzt in den USA wieder richtig groß, weil es extra Festivals für die gibt. Wo nur diese alten Hair-Metal-Bands spielen. Das ist eine großartige Doku mit wahnsinnig schlechten Frisuren und unglaublich viel Drogen und Alkohol. Schaut euch an, ist großartig, macht voll Bock.
Also, wir hören uns nächste Woche, falls es Menschen da draußen gibt, die sagen, ach Mensch, Daniel Hauke, ihr wolltet doch mal sagen, wie es auf dem Club Award gewesen ist.
Achso, ja, es war okay.
War okay, wir haben nichts gewonnen. Daniel hatte schlechte Laune.
Ich war ein bisschen, aber nicht, weil wir nichts gewonnen hatten.
Daniel hatte schlechte Laune. Und ich war ein bisschen angetrunken, könnt ihr euch ansehen beim NDR-Journal.
Genau, und die Vollsten waren auf jeden Fall die Leute von der Stubnitz, die auch gleichzeitig den besten Club gewonnen haben. Und was haben sie noch gewonnen? Bester Club? Und was waren sie noch? Zwei Preise haben sie gewonnen.
Schönstes Schiff. Schönstes wir hören Schiff, uns nächste genau. Woche. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Malte Huck. Hört mehr Beach Dank. People.
Ja, bitte hört Beach People.
Und bis gleich.
Wir hören uns. Tschüss.